Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Schmeckt's?
Ja, ja.
Funkdisziplin. Immer gute Speisen und Getränke zu sich nehmen
bei der Aufzeichnung.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 353 der Medienkuh. Am Mikrofon, wie immer, Bernhard Hoeker und
Herbert Fassbender.
Ja, so, ja. Danke. Namen allerseits.
Oh Gott.
Unfassbar, was diese Isolation mit uns macht, oder? Ja, ich bin auch, muss sagen, gestern, ich bin froh, dass wir gestern nicht aufgezeichnet haben.
Warum?
Ich war gestern sowas von müde und kaputt. Das war, glaube ich, der schlimmste Tag im Jahr bisher. Weil,
Allergie?
Ja, ich glaube, es lag tatsächlich an der Allergie und es war gestern, also gar nicht mal von den Symptomen her, aber ich bin aufgewacht und hatte gestern schon so dieses Gefühl, es wird langsam mehr. Ja, das Kratzen im Hals und die verstopfte Nase nehmen irgendwie zu. Und dann habe ich mir eine Tablette eingeworfen und ich glaube, da das jetzt so die erste dieser Saison war, hat die richtig reingehauen. Und ich war irgendwann um 16 Uhr lag ich dann hier auf dem Sofa und dachte mir so, Gott, ich gehe am besten direkt ins Bett und habe dann irgendwie bis 20 Uhr geschlafen. Aber nee, heute ist besser. Ich habe heute auf die Tablette verzichtet, dafür vielleicht hier und da ein bisschen nasaler unterwegs, aber sollte gehen.
Ein bisschen nasaler.
Muss sein. Ach so. Dachte, das ist der alte Gassenhauer von Roberto Blanco.
Oh Gott. Ja, ich bin aber auch ohne Allergie relativ müde. Liegt aber, glaube ich, einfach an der mangelnden körperlichen Aktivität, weil der Körper dann im Ganzen entscheidet, nee, komm, also wenn du dich nicht bewegst,
lohnt sich nicht.
Warum brauchen wir denn die ganzen Muskeln? Alles abbauen, alles stilllegen, ja. Hier wird direkt privatisiert, da wird nichts mehr für den Notfall aufgehoben. Deswegen stehe ich heute auch wieder ganz bewusst. Ich wollte eigentlich sitzend aufzeichnen heute und dann war ich so, nein, du musst dich zwingen, dass du mal 5 Minuten stehst am Tag. Das ist auch besser für den Rücken. Deswegen nochmal Grüße an alle im Homeoffice, auch mal stehen. Stehen, stehen, stehen.
Damit es weitergeht. Ja.
Stehen,
stehen, damit es weitergeht. Endlich wird die Aktion auch nochmal zu was nützen. Ne? Wer hätte es gedacht?
Absolut.
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil irgendwie ich auch gemerkt habe, dass, glaube ich, 80% meiner Bewegung einfach auf der Arbeit stattfindet. Ja, die wenige, die ich habe. Und wenn das wegfällt, das ist irgendwie, ich habe richtig, und das habe ich wirklich vorher nie so gespürt, ich habe plötzlich den Drang, mich zu betätigen. Also im Sinne von, auch wenn es mal so irgendwie 10 Minuten ein bisschen Sport ist auf dem Heimtrainer oder auch mal eine Runde gehen und irgendwas machen, weil ich merke den körperlichen Verfall einfach. Also es ist wirklich so, als ob ich von Tag zu Tag einfach abbaue und alles, was ich auch an Kalorien zu mir nehme, direkt irgendwie in Fett umgewandelt wird und auf die Hüften geht.
Ja. Ganz schlimm. Sofort. Also ich gehe ja wirklich nicht in die dumme Muggibude, damit ich mich aufgepumpt irgendwo hinstellen kann, aber gleichzeitig guckt man dann irgendwann ins Spiel und ist so, ist jetzt alles schon wieder Pudding. Das ging ja schnell. Das war vorher schon nichts Besonderes. Da war es, keine Ahnung, Teewurst. Aber jetzt ist wieder Pudding.
Schön im Pfeffersack.
Ja, vorher war es irgendwie wenigstens formbar. Jetzt ist es einfach nur noch Schwabbel. Was soll das denn? Das vor allen Dingen innerhalb von 2 Wochen, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Geht ruckzuck. Wenn wir uns alle wiedersehen, oh Gott.
Ja. Die Muskeln sind als erstes weg, dann kommt schleichend der Verfall, was die Frisuren angeht. Da bin ich bei Ihnen ja noch ganz besonders gespannt. Bei mir, ich entwickle mich ja quasi nur zurück zu den Frisuren, die ich in den letzten 30 Jahren hatte. Deswegen ist das alles kein Problem, aber auch nervig irgendwie. Aber ich habe ja einen Langhaarschneider, das könnte alles noch sehr, sehr spannend werden.
Vielleicht jetzt mal wieder Zeit, den Flowbee auszupacken, ne?
Der Flowbee? Ja,
kennst du nicht
mit dem Staubsauger?
Ja, natürlich. Das ist der Staubsauger mit dem mit diesem Aufsatz und der Staubsauger zieht die Haare an und schneidet die Haare dann in der gewünschten Länge ab. Der Flowbee, bekannt aus dem Teleshop.
Ja.
Gibt's den noch?
Das sah für mich immer aus, als wäre das einfach eine Todesfalle.
Das kann man natürlich wahlweise einsetzen. Ne? Flowbee Haarschneider.
Ich habe nur einen ganz normalen Langhaarschneider hier.
Oh, gibt's noch? Ja. Das Haarschneidesystem für zu Hause. Flowbee Haircut. As seen on TV. Derzeit nicht verfügbar. Ich glaube, das ist auch alles im Zuge der Situation, ist Flowey ausverkauft einfach. Wenn jetzt der Pango auch noch weg ist, ne, dann raste ich aus. Es gibt aber noch Aufsätze für den Flowey. Was schätzen Sie, was kostet so ein Nachfüllset, so ein Ersatz-Haarschneideset für den Flowey gerade aktuell bei eBay?
Was ist denn da drin?
Es ist eigentlich das komplette System, nur ohne. Nee, was ist das komplette System? Was soll das denn? Nee, es ist der komplette Flowey hier.
Der komplette Flowey.
Genau.
90?
Ja, 139,90.
Na, ich dachte, mittlerweile ist er vielleicht ein bisschen günstiger geworden, aber okay.
Krass. Und der Hinweis, dieser Verkäufer ist zurzeit abwesend und kann keine Bestellung bearbeiten.
Abwesend, die sollen noch zu Hause bleiben.
Ja, der hat sich abgesetzt mit der Kohle, die er da schon verdient hat die letzten Wochen. Ach, Leute, kauft mehr Flowbys. Ah, also da bin ich auch noch gespannt, wo sich das alles noch haartechnisch hin entwickelt bei mir. Aber gut, bringt ja nichts. Wir sind heute natürlich trotzdem wieder für euch da und haben, ich für meinen Teil viel ferngesehen. Ich bin froh, dass ich gestern am 4. April, am Samstag, pünktlich um 20 Uhr wieder aufgewacht bin zur 40 Jahre, verstehen Sie, Spaßgala. Ja, da bin ich besonders stolz. Die große Gala, wo niemand da war. Doch,
schönes Gedicht.
Guido Kanz war da und Eckart von Hirschhausen, der im Moment, glaube ich, einfach, Eckart von Hirschhausen hat sich, glaube ich, gedacht, komm, scheiß drauf, Corona ist nur einmal im Jahr, ja, spart's euch. Ich werde trotzdem weiterhin einfach in die Studios tingeln. Ich werde alles mitnehmen, was geht, weil jetzt ist meine Chance. Niemand will, jeder will sich nur per Skype zuschalten. Ich bin mit Bülent Ceylan der Einzige, der sich noch ins Studio reinsetzt. Und so ist es geschehen am Samstag. Das hat er gemacht. Und hat natürlich sein Programm abgearbeitet. Klar, hat nochmal erwähnt, dass er ja auch einen tollen YouTube-Kanal jetzt hat und alles, was er so im Bauchladen noch mit sich rumträgt, der Eckart. Ja. Mir ist aufgefallen, er hat immer so rote Bäckchen. Wie auf so einer Werbung für so einen Hustensaft. So, wissen Sie? Gibt's da immer.
Ja, oder was ist es? Brottrunk?
Ja. Da. Ne? Weiß niemand, was es ist, will niemand trinken, aber man hat es immer schon mal gesehen.
Brottrunk. Ist zum Teil unter Studenten relativ beliebt, aber ich habe es auch nie getrunken, weil meine Abwehrkräfte schon gut genug sind. Außerdem, wenn man zu gute Abwehrkräfte hat, also jetzt im Moment gilt es natürlich nicht. Während der Pandemie ist die folgende Regel ausgesetzt. Wenn man zu gute Abwehrkräfte hat, kann man ja auch, da haben wir ja nie Krankenschein. Das ist ja auch irgendwo
ein bisschen doof. Ja, man braucht ja auch, muss man ja auch mal.
Ja, also hat ja jeder ein Anrecht darauf, auch mal krank zu sein. Jetzt aktuell natürlich, alle, die diese Regel missachtet haben und gesagt haben, ich brauche starke Abwehrkräfte, Daumen hoch. Mhm. Ihr geht jetzt für uns niesen, aber grundsätzlich, wer will das schon? Ja, das ist zu starke Abwehrkräfte, auch gefährlich.
Also jedenfalls war das Setup, dann war noch zugeschaltet Paola Felix per Skype aus der Schweiz. War sie zugeschaltet. Das ist und dann noch hier Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, das Tatort-Duo. Das war auch geil gelöst. Zugeschaltet, auf einem Sofa sitzend. Aber die beiden haben natürlich 2 Meter Abstand auf diesem Sofa gehalten, sodass das Sofa nochmal im Splitscreen geteilt wurde. Und links dann Jan-Josef Liefers eingeblendet war und rechts Axel Prahl. Man sah allerdings, das ist das gleiche Sofa und es ist der gleiche Hintergrund. Aber um einfach nicht zu viel Platz zu verschwenden, bildtechnisch, das muss trotzdem noch gut aussehen, Leute. Wie machen wir das? Wir machen einen Splitscreen. Super Idee. 500 Euro. Nee, das ist eine andere Sendung. Jedenfalls wird es so aufgeteilt. Total Wahnsinn, was gerade abgeht im deutschen Fernsehen. Jedenfalls 40 Jahre verstehen Sie Spaß. Normalerweise gucke ich es überhaupt nicht, aber ich dachte, hey, da könnte sich doch vielleicht nochmal lohnen. Und es hat sich gelohnt. Harald Schmidt hat sich kurz zugeschaltet in seiner Spiegel Online-esken Art, ja, selbst gefilmt von zu Hause. Und also was heißt zugeschaltet? Ein Einspielfilm geschickt. Und da habe ich mich gefragt, wie viel musste die ARD schneiden?
Warum?
War es
so kurz?
Oder war es so lang? Nee, es war sehr kurz. Und dafür, dass Harald Schmidt ja jahrelang über die Dörfer gezogen ist und immer gesagt hat, Kurt und Paola Felix haben mir meine Show ruiniert, ja, würde ich mich nicht wundern, wenn die ein oder andere Spitze noch drin war, die man vielleicht, hier ging es, geschnitten hat. Ja. Boah, das war rhetorisch, aber ganz weit oben. Hm. So, dann war auch noch live zugeschaltet Tscherno Jobatai. Wir alle wissen noch die Erfolgszeit von Verstehen Sie Spaß, damals mit Tscherno Jobatai, der ganz keck in den weißen Turnschuhen auf die Bühne kam. Und Quizfrage an Sie, wer hat es denn vor Tscherno Jobatai moderiert?
Dieter Hallervorden.
Richtig, Dieter Hallervorden. Und Dieter Hallervorden, das habe ich komplett verdrängt. Man hat dann natürlich wieder Ausschnitte gesehen. Dieter Hallervorden hat das ja komplett verkleinert. Von einer großen Samstagabend-Galashow einfach auf Kabarettgröße geschrumpft.
Ja. Und auch inhaltlich Kabarett.
Ja, komplett. Und einfach zwischen diesen Kabarettauftritten dann, ach, hier haben wir noch einen lustigen Einspielfilm mit versteckter Kamera. Was?
Palim, palim.
Hier ist ein Einspielfilm. Hat überhaupt nicht reingepasst. Jedenfalls, Didi Hallervorden war auch zugeschaltet, live per Skype. Und natürlich hat der Investigativjournalist Guido Kanz die Frage aller Fragen gestellt, das erwarte ich von Guido Kanz. Er hat Dieter Hallervorden natürlich darauf angesprochen, dass einige ja vermuten, dass er in so einer anderen Sendung, auf einem anderen Sender, gerade als Chamäleon unterwegs ist. So.
Aha.
Das war für mich, also vergesst das Mubarak-Interview im Heute-Journal mit Klaus Kleber, ja. Das war für mich die journalistische Hochleistung. Und wie hat Dieter Hallervorden reagiert? Was glauben Sie?
Nein.
Nein, Dieter Hallervorden hat natürlich gesagt, was? Wie heißt die Sendung? Kenne ich gar nicht. Was ist das?
Ja, entweder ein hervorragender Schauspieler, was er ist,
ja.
Oder die Wahrheit gesagt.
Oder hat die Wahrheit gesagt. Das ist jedenfalls die journalistische Leistung des Abends. Und was gab es noch für ein Highlight? Oh ja, dann hat man noch live in eine Klinik nach Mannheim geschaltet. Denn man hat natürlich überlegt, in welche Klinik schaltet man? Ah, Bülent Ceylan sitzt ja da. Mannheim! Schalten wir nach Mannheim. Und er hat dann einen Chefarzt, ist mit dem iPad zu seinen Bediensteten in der auf der Intensiv-Corona-Station in Mannheim live in der ARD.
Wieso hat der denn Bedienstete da?
Ja, ach, der Arzt. Das kann. Okay. Ja, wer sonst? Bülent Ceylan oder was?
Genau.
Nein.
Die arbeiten hier für mich im Westflügel.
Die waren Backstage, die hat man nicht gesehen. Nein, aber der Arzt ist mit dem iPad dann zu seinen Bediensteten und hat dann hier irgendwie gesagt, hier, wir sind gerade live beim Guido Kanz und winkt mal alle. Ja, die standen alle mit Mundschutz da. Und dann kam dieses ekelhafte Anbiedern der Gäste, weil ja gerade alles, natürlich sind wir allen dankbar. Dann war so ein, wie so ein Domino-Day innerhalb von Verstehen Sie Spaß. Man hat Guido Kanz, war der erste Dominostein, und Guido Kanz fing an und hat gesagt, wisst ihr was, das ist ja wirklich tolle Arbeit, die ihr gerade für uns leistet, stellvertretend natürlich für alle, die gerade im Pflegebereich und, ne, alles klar. Wir machen Folgendes, wir lassen jetzt der ganzen Belegschaft auf eurer Station gratis Pizza liefern und Wein. So.
Das ist das, was man will, eine besoffene Krankenhausbesatzung.
Ja, einer hat da, glaube ich, noch gesagt, ach, kann auch ruhig Champagner sein. Das war der erste.
Krankenschwestern, also weiß nicht, ob es eine Krankenschwester war, aber Krankenschwestern in der Regel sehr guter, aggressiver Humor.
Ja, natürlich. Muss man sagen. Den muss man entwickeln. So, das war der erste Dominostein, den Guido Kanz angestoßen hat. Dann standen natürlich hinter ihm die beiden einzigen physisch anwesenden Gäste, Eckhard von Hirschhausen und Bülent Ceylan. Und jetzt dachten die natürlich, scheiße, jetzt müssen wir noch eins draufsetzen. Ne? Wir können jetzt nicht dem Kanz einfach seine Show lassen. Wir sind ja auch noch da.
Und nee, also der Eckhard von Hirschhausen ist auch direkt hingefahren, hat gesagt, ich bin ja Arzt, arbeite ich doch
an. Fast. Eckhard von Hirschhausen bietet dann an, ach, und ich komme auch noch, wenn das alles rum ist, zu euch und dann gebe ich mal einen Workshop, Lachen ist gesund und ihr kriegt jetzt noch alle eine CD mit lustigen Witzen.
Ach, die Armen.
So. Jetzt die klassische Dreiersituation. Jetzt steht natürlich Bülent Ceylan da und denkt sich nur, scheiße, das ist mein Monem, ich kann doch jetzt nicht hier, ne? Und muss natürlich jetzt auch was machen als dritter Dominostein in dieser Reihe. Und dann sagt Bülent noch, und wisst ihr was? Wenn der ganze Scheiß vorbei ist, kommt ihr alle zu meiner Show, ich lade euch alle ein. Es ist zwar alles ausverkauft, kommt, mir baue Plätze an, egal, kommt her. Ja, das war so, oh, Das war so typisch deutsches Fernsehen. Das war so, nee, Moment mal, ich einfach. Warum? Ach, es war so unangenehm.
Ja. Es war einfach, in dem Moment hätte man halt Kevin Kühnert noch laden müssen. Ich setze mich dann auch dafür ein, dass ihr alle mal mehr Geld verdient, auch in den Jahren danach.
Das wäre was. Das wäre ein Ding gewesen. Oder Olaf Scholz, der sich reinschaltet und dann seine Botschaft nochmal irgendwie wiederholt hätte. Alles steuerfrei, müsst ihr nichts abgeben von, kriegt mehr Geld. Ja, aber. Ich kriege noch eine CD mit Witzen. Naja. Verstehen Sie Spaß 40 Jahre, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Karl Dall. Ja. Und Karl Dall hat für mich den Abend gerettet, weil Karl Dall sich auch per Skype zugeschaltet hat. Und was viele nicht wissen, Karl Dall war in der ersten Zeit von Verstehen Sie Spaß mit Kurt und Paola Felix ja ein sehr fester Bestandteil dieser Sendung. Das war nämlich immer der Filmvorführer.
Der hat die Filme vorgeführt, der hat die alle Filme verarscht.
Ja, richtig. So. Und ist dann noch so ein bisschen als Stand-up auch immer aufgetreten und war immer halt der Dödel, der es ein bisschen witzig machen soll. Und Karl Dall hat sich per Skype dann reingeschaltet am Samstag und hat direkt mit der Pulle Rotwein am Mund angefangen, ja. Also so, hey, ich warte hier schon 3 Stunden, so. Aber hat abgeliefert. Also Karl Dall weiß, wie es geht. Ganz klar.
Also Karl Dall hat in den 70ern, glaube ich, also in den 80ern auf jeden Fall Fernsehen gemacht. Und ich glaube, der weiß noch, wie das war, als jeder betrunken war.
So wurde damals Fernsehen gemacht, ja klar. Ach ja, und ich habe es auch an dem Abend nochmal getwittert. Und ich dachte mir, hey, weil wir ja auch gerade in so einer schönen Phase sind, wo man einfach auch mal vielleicht ein bisschen nochmal das Fotoalbum rauskramt und vielleicht mal ein bisschen sortiert und guckt und nochmal in sich geht, dachte ich, wir könnten doch einfach an dieser Stelle auch für 40 Jahre Verstehen Sie Spaß damals im deutschen Fernsehen von Kurt und Paola Felix ins Leben gerufen, könnten wir ihn ja auch hier nochmal ehren, indem wir natürlich jetzt gerade wieder über die Sendung geredet haben und jetzt auch noch mal eine E-Mail vorlesen, die uns nämlich 2000 und wann war es? 12, ne?
Ja, 3. April.
2012 erreicht hat, nämlich von Kurt Felix. Also, ja. Wir haben die damals ja auch schon mal hier vorgelesen und waren uns am Anfang, als wir die bekamen, natürlich auch erstmal unsicher. Es ist wirklich der echte Kurt Felix. Hm. Sagen wir mal so, es spricht sehr vieles dafür, dass er es ist, weil tatsächlich unten im Abbinder,
also die Signatur.
In der Signatur, danke, die Adresse steht, ja, also tatsächlich die Adresse, weiß man natürlich nicht, ob die stimmt, die Website von Kurt und Paola Felix und man auch zumindest sehen kann, dass es auch ein Anbieter in der Schweiz ist. Und ich sag mal so, wie es geschrieben ist, ja, lässt es für mich auch gar keinen Raum für jemanden, der sich einen Scherz erlauben will. Also ich wüsste nicht, warum.
Nee, also dann würde man ja irgendwie versuchen, einen aufs Glatteis zu führen, zu sagen, meldet euch doch mal hier, ne? Ich brauche 100 Euro oder willkommen zur Sendung, ihr seid eingeladen, irgendwas, aber da war gar nicht dabei. Einfach nur konstruktive Kritik, sehr, sehr lieb formuliert.
Wollen Sie es einmal vorlesen noch? Ich finde, das können wir schon mal
machen. Kann ich gern machen. Bitte dabei beachten, ich kann keinen Schweizer Akzent, deswegen lasse ich's. Aber es wäre schön, wenn. Denkt ihn euch mit. Ja, der Mann hatte ja wirklich eine sehr sonore Stimme und da hat er, finde ich, diese Schweizer Färbung hat dem Ganzen nochmal was Besonderes gegeben, aber das kann ich einfach nicht. Er schrieb, liebe Kuhreiter, er war auch direkt dabei, ne? Profi. Ja. Ich bin zufällig auf Ihren Talk gestoßen und habe 90 Minuten lang reingehört und mich dabei herrlich unterhalten. Das reine Amüsement soll jedoch nicht das Ziel des Mediengesprächs sein, sondern auch die Information. Gut gelungen ist deshalb das Kapitel über Sonderkanäle wie 1+, ZDF, Neo etc. Endlich habe ich begriffen, was, warum, wie, weshalb da gesendet wird. Also bitte noch etwas mehr Hintergrundinfos auf diese unterhaltende Art. Und warum so lange? Die Hörer haben vielleicht eine größere Motivation einzuschalten, wenn der Talk nicht eine Spielfilmlänge dauert, sondern höchstens eine knappe Stunde. Es kommt ja nicht auf die Sendelänge an. Kompakter Inhalt, und das wissen Sie als TV-Experten und begeisterte Fernsehfans, ist oft das Erfolgsrezept. Herzlichen Grüße aus der Schweiz, wo es auch viele glückliche Kühe gibt.
Ja.
Also ich weiß noch, wie ich 2012 im Keller im Saarland gesessen habe und habe gesagt, verstehe ich gerade alles nicht. Das ist ja wirklich nicht. Ich muss daran zurückdenken, wie ich wirklich mit meinen Eltern zusammen im Wohnzimmer Verstehen Sie Spaß geguckt habe, mich an einzelne Sketche noch erinnern konnte, beziehungsweise halt die Einspielfilmchen und halt an diese unfassbar wohnzimmermäßige Moderation auch. Und das meine ich im besten Sinne von den beiden, weil das immer nett, charmant war und es hat immer so gewirkt wie, die beiden mögen ihren Job, die haben Spaß. Und das, was hier steht, ist ja auch vor allen Dingen aus der Perspektive von einem älteren Medienschaffenden absolut richtige und korrekte Kritik gewesen, auch wenn das mit den 90 Minuten, hat sich ja später rausgestellt, das Medium ist nun mal so, das verträgt man. Das ist alles in Ordnung, was da steht, das ist alles saulieb und dass man sich die Zeit nimmt, das überhaupt zu schreiben. Klar, okay, hat 90 Minuten das Zeug gehört, dann kann er auch noch 20 Minuten E-Mail schreiben. Also mich flasht es bis heute.
Gesendet vom iPad.
Ja, gesendet vom iPad ist die letzte Zeile in dieser E-Mail. Und wenn sich da jemand Spaß erlaubt haben sollte, ey, gut gemacht, weil
nee, aber Hermes, ich hab jetzt die E-Mail auch nochmal gesehen, ne? Und also sie kommt definitiv auch aus der Schweiz. Das sieht man auch anhand des wie gesagt, des HTML-Textes, des E-Mail-Buddies und so weiter. Und das ist auch schon so, ich meine, es ist Kurt Felix, es ist fucking Kurt Felix, der hier geschrieben hat. Davon gehen wir immer noch fest aus. Und das hat schon so ein bisschen diesen Chefcharakter, in dem im Betreff einfach nur steht Sendedauer. Ja,
genau. Das ist schon also dieses. Kommt sich so vor, als wären wir irgendwo hingeplatzt. Also er hat auf sein iPad geschaut, damals TV und Medien, Podcast, natürlich vielleicht 3 Podcasts zur Auswahl. Ja. Hat die vielleicht alle angehört, ist so, ja, das ist ja mein Bereich, den ich bearbeite. Da stehen mir alle, jetzt schreibe ich denen mal
Feedback. Genau, ja.
Und genauso kommt
es. Völlig richtig. Und allein dieser Satz, das reine Amüsement soll jedoch nicht das Ziel des Mediengesprächs sein, sondern auch die Information. Das finde ich. Ja,
ausdrucken, an die Wand kleben. Ja,
das kann man sich, da klebe ich mir über mein Carpe Diem Wandtattoo. Nein, wirklich. Also das war, ich erinnere mich auch noch sehr gut dran. Und das Tragische ist jetzt wirklich, ich gucke nochmal aufs Datum. Wir haben die E-Mail bekommen am 3. April 2012. Im Mai 2012 ist Kurt Felix verstorben. Ja. Das war wirklich, ich weiß auch noch, dass wir damals auch noch drüber geredet haben, weil uns die E-Mail erst einen Monat vorher erreichte. Ja, auf jeden Fall ein großer Kuh-Moment wird es auch immer bleiben.
Ja, und definitiv. Und wenn ihr nicht wisst, wer Kurt Felix war, googelt's. Ja. Also, ne? Die Zeit könnt ihr euch nehmen.
Sollte jeder wissen. So, was ist sonst noch im Fernsehen passiert, außer 40 Jahre Verstehen Sie Spaß? Wir gucken einfach mal ganz kurz über die News, was denn aktuell noch so angesagt ist. Denn ihr wisst ja, innerhalb der Situation ist die Kuh immer ein bisschen flexibler. Wir wollen jetzt nichts groß ankündigen, was dann eh nicht kommt, weil es dann doch abgesagt wird und so weiter und so fort. Allerdings hat jetzt RTL eine neue Live-Sendung angekündigt, und zwar fürs Osterprogramm, für Ostersonntag nimmt man nämlich die Live-Sendung Ostern mit dir. Wir bleiben zusammen ins Programm. Und jetzt wäre ja auch die Passion gelaufen, ne? Jetzt haben wir statt der Passion die Situation. Scheiße. Also die Passion wäre mir lieber.
Ganz ehrlich, man kann es auch als Zeichen betrachten. Ja,
das stimmt allerdings.
Die Passionsspiele mit wem? Was? Pandemie.
Ja, böse gesagt, könnte man sagen. Es ist einfach nur die
Sache. Es ist über meiner Gehaltsklasse. Ich habe keine Ahnung, aber sieht schon übel aus.
Ostersonntag wird das Ganze um 19.05 Uhr ausgestrahlt. Das ist der 12. April und moderiert von Angela Fingererben und Wolfram Kohns. Und worum geht's? Naja, man will dann doch dieses Osterfest zusammen verbringen und will vielleicht auch Zuschauer, die an diesem Osterfest jetzt vielleicht zum ersten Mal nicht zusammen feiern können, über diese Sendung quasi zusammenschalten. Also Oma und Opa per Videochat oder man kann Grüße einschicken. Da habe ich gestern schon einen Trailer gesehen, dass man da schon über WhatsApp, glaube ich, Videos einschicken kann. Es wird, glaube ich, auch am Ende des Tages so eine kleine improvisierte Sendung. Aber hey, warum nicht? Eine Stunde kann man das schon mal machen. Finde ich völlig okay.
Ja, schadet ja nichts.
Nee, eben. Tut keinem weh. Was haben wir denn noch hier im Programm? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. The Masked Singer in Österreich hat ja jetzt schon nach einer Folge pausieren müssen. Und man hat schon gesagt, es geht erst im Herbst weiter. Bei uns in Deutschland ja aktuell 2 Wochen Pause wegen Corona-Fällen innerhalb der Produktion. Und jetzt hat aber Puls 4, das ist der Sender, der es in Österreich zeigt, eine ganz kuriose Idee. Und ich kann mir es noch nicht wirklich vorstellen, wie es funktionieren soll. Die machen nämlich jetzt The Masked House Party. Also okay. Alles ein bisschen privater und kleiner, auch mit anderen Masken, die natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, schneller und kostengünstiger produziert wurden. Aber mit Arabella Kiesbauer, die moderiert, mit dem Ratepanel. Und die Zuschauer können auch per Online-Voting da wohl irgendwie dann entscheiden, wer dann eine Runde weiterkommt. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, wie es funktionieren soll. Aber okay, hey, immerhin, man sucht Alternativen, ne? Not macht erfinderisch. Kann mal was werden. Vielleicht aber auch nicht.
ja, ich glaube, da muss man wirklich warten, bis es passiert. Ich glaube,
da liegt auch nicht viel dazwischen. Entweder wird es richtig gut und hey, coole Idee, oder lasst es besser. Ich glaube, so dazwischen gibt es da nicht viel. Nun gut. Was haben Sie noch eben gefunden? Sie wollten auch noch eine Sache ansprechen.
Ich fand die Überschrift besonders schön. Alles auf Anfang, rote Rosen gehen die neuen Folgen aus. Da gibt es ab Mai dann Wiederholungen. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache gerade bei Seifenopern, also hier ist es ja eine Telenovela, aber bei einer Daily Soap produziert man ja, wie lange ist der Vorlauf? Ja, mindestens 3 Monate.
Ja, also wenn nicht mehr. Ja, so, ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt, 2-3 Monate.
Ja, und in meiner Vorstellung ist es so, dass bei GZSZ irgendwie ein Jahr Vorlauf herrscht. Warum auch immer, ist einfach so ein Klischee in meinem Kopf, was natürlich nicht stimmt oder stimmen wird hoffentlich. Und dass wirklich die ganzen Darsteller sitzen und sagen, jetzt kann ich nicht arbeiten, aber ich kann mir jeden Tag selber zugucken. Das ist natürlich auch was. aber das ist jetzt so ein bisschen wie die Flüsse. Also wenn wir eine Trockenperiode hätten, dass die Flüsse noch sehr, sehr lange Wasser führen, aber irgendwann so, ist jetzt alle, wir müssen das Wasser recyceln. Das wird nicht so schön werden. Mhm. Und ich finde es bei den Daily Soaps halt, warum auch immer, faszinierend. Vielleicht auch, weil es eine Sendung ist, die ich nie gucke. Und sich das eben so anfühlt wie, es geht immer und immer und immer weiter. Und jetzt hat man auch da die Situation, dass man langsam auf die Pause drücken muss.
Ja, das ist jetzt wirklich alles nur Halbwissen, was ich irgendwie so im Drüberlesen mitgenommen habe. Dass ja auch, glaube ich, diese ganzen Soaps à la Köln-Bölk 4711 und Berlin Tag und Nacht jetzt auch zumindest also pausieren mussten eine Zeit lang in der Produktion und jetzt irgendwie versuchen, das Ganze nochmal so hinzubiegen, dass man eben mit nötigem Abstand produzieren kann, wie auch immer das dann aussieht. Also das ist ja auch gerade so die Schwierigkeit, ne? Und auch die Schwierigkeit, vor der viele Produktionen stehen, die nicht live senden. Weil man muss jetzt entscheiden, produziere ich jetzt die Sendung, wenn das alles noch geht, rein vom Produktionsteam her, die dann aber natürlich ohne Zuschauer produziert werden, die ich dann vielleicht erst im Herbst oder sogar später ausstrahle. Bis dahin gibt es hoffentlich auch wieder Publikum. Aber man hat dann eben am Ende dann 10, 15 Sendungen, die trotzdem immer noch sehr komisch aussehen. Ne? Also das ist natürlich das kleinere Übel von allem. Aber trotzdem sind das ja Gedanken, die man sich machen muss. Und sagt man, schiebt man das dann lieber komplett? Braucht die Sendung das Publikum zwingend? Ne? Oder ist es vielleicht eher so, es ist nett, wenn es da ist, aber wir brauchen es nicht unbedingt? Also das ist schon eine Überlegung, die man dann treffen muss. Bin ich gespannt, was uns da das ganze Jahr noch erwartet.
Ich sehe gerade, dass das ZDF eine neue tägliche Serie hat, und zwar ab heute. Mhm. Die tatsächlich mit dem Corona-Thema auch spielt. Wie heißt das Ding? Drinnen im Internet sind alle gleich und Liebe jetzt. Produziert man für ZDF Neo und die Mediathek neue Dinge. Und wie viel was haben wir hier? Das gab es noch nie. Schauspielerinnen arbeiten zu Hause, die Regisseurin inszenieren per Videokonferenz, die Autorin sind im Homeoffice. Ja, wenn sich das etabliert, muss man auch viel, viel weniger saufen.
Das stimmt. Aber es sind, ich finde es richtig gut, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir hier nicht so auf Aktualität jetzt setzen und ankündigen, sondern eher zurückblicken. Weil viele Dinge, die auch letzte Woche gelaufen sind, zwischen der letzten Kuh und dieser hier, die gibt's inzwischen schon nicht mehr. Also beispielsweise hat auch Kabel 1 ein Experiment auf Sendung geschickt, dass Frank Rosin zu Hause bei sich einfach nur mit 3 fest installierten Kameras gekocht hat. Also einfache Gerichte, ne, so nach dem Motto, wir kochen zusammen und das so funktioniert es in Echtzeit, auch schon wieder raus. Das ZDF hat, glaube ich, was Ähnliches mit Nelson Müller im Programm. Ich glaube allerdings nur in der Mediathek. Bin also gerne korrigieren. Ich glaube nicht, dass es im richtigen Programm ist. Dann Luke allein zu Hause, inzwischen jetzt oder ab nächsten Montag auch nicht mehr im Programm, was aber auch von Anfang an auf 2 Wochen irgendwie so angelegt war. Klar, wäre das jetzt der Abräumer gewesen, hätte man es wahrscheinlich verlängert. Ist jetzt also auch raus. Quarantäne-WG hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, nach 3 Folgen weg. Mhm. Also man merkt dann doch, es wird viel versucht und das ist ja auch gut. Aber es wird auch dann sehr schnell wieder reagiert und gesagt, okay, dann das will halt gerade jetzt keiner sehen. Und ich glaube, wir sind auch so über diese erste Phase hinweg, wo man gesagt hat, gib mir alles, ich guck alles, ja, sondern dass man sich jetzt doch wieder eher danach sehnt, so zumindest Normalität zu sehen, auch wenn da jetzt kein Publikum sitzt. Aber ich will eine Studioshow und keine Skype schalten. Also das hat sich dann doch sehr schnell, der Markt hat's bereinigt. Sozusagen.
Ja, und dann, um nochmal abzuschließen, obwohl wir das Thema schon abgehakt hatten eigentlich, als kleine Info, was ich gerade sehe, vielleicht haben Sie es erwähnt und ich habe es überhört, aber verstehen Sie, Spaß hat tatsächlich das DSDS-Finale geschlagen.
Quotenmäßig, ja.
Von den Quoten her.
In der Zielgruppe. Ich fand es ganz gut, dass Karl Dall auch gesagt hat, man muss sich mal vorstellen, damals, als wir uns verabschiedet hatten mit Verstehen Sie Spaß, hatten wir 20 Millionen Zuschauer. Und nur mal so zum Vergleich, immerhin jetzt am Samstag hat Verstehen Sie Spaß 6,4 Millionen Zuschauer erreicht. Was nicht wenig ist.
Nee, ist immer noch eine gute Quote.
Absolut.
Man darf nicht vergessen, Verstehen Sie Spaß, maximal mit 3 Sendern Konkurrenz und wahrscheinlich mit keiner Show als Konkurrenz. Zu dem Zeitpunkt.
Damals.
Vielleicht in der ARD was? Ja, damals natürlich, nicht heute. Ja,
ich kann mich auch erinnern, das war auch kurz mal thematisiert, dass Verstehen Sie Spaß ja auch mal gegen Wetten, dass gesendet hat. Na, da wollte man es dann wissen. Und hat Verstehen Sie Spaß, was ja ein Straßenfeger war, muss man so sagen. Ich meine, es gab nur 3 Programme, kein Wunder, aber trotzdem war es so eine große Samstagabendshow, ne? Und irgendwann hat man dann auch hier Kampfprogrammierung gegen damals Frank Elstner noch gestartet. Nun gut.
Kampfprogrammierung, auch allein die Idee zwischen ARD und ZDF gäbe es Kampfprogrammierung.
Naja, am Ende des Tages.
Ja, ich weiß, aber eigentlich ist es absurd. Nur wenn man in den Sendern arbeitet, ist man natürlich, wollen wir mehr Quote als die anderen. Das ist ja der Wettbewerb. Ah ja,
gut. Aber bleiben wir doch schnell noch beim Thema Kampfprogrammierung. Denn am 16. Mai wäre ja der Eurovision Song Contest über die Bühne gegangen. Jetzt ist der ja aus Gründen nicht abgesagt, nicht verschoben, so rum, sondern abgesagt für dieses Jahr. Er wird nicht stattfinden. Und dann hat sich ein findiger Kopf hinter den Kulissen gedacht, ach, da mache ich doch einfach einen eigenen Song-Contest. Und zwar kein geringerer als Stefan Raab. Der hat nämlich...
Das Faultier.
Das Faultier, Mensch, hat er richtig Bock auf Musik nochmal bekommen unter dem Kostüm. Nämlich letzte Woche angekündigt, den Free European Song Contest, der am 16. Mai ausgestrahlt wird, und zwar live um 20.15 Uhr. Genaueres ist auch noch gar nicht bekannt. Also auch nicht, wer moderieren wird, ob es da eine Jury geben wird, wer da antreten wird. Alles noch offen. Aber es ist ein neuer, freier, europäischer Musikwettbewerb.
Da kann man ja vielleicht auch wieder die Tonleiter vorspielen. Mal gucken.
Ist das ein Sketch?
Also
mit idealer Form?
Nee,
die Tonleiter?
Ich habe die Turmleiter dabei, sind Glocken dran. Palim, palim. Nein, mir ging es tatsächlich um einen Gag, den Hugo Ballda gemacht hat. Aber dazu kommen wir heute.
Dazu kommen wir auch noch, richtig. Allerdings, warum jetzt Kampfprogrammierung? Denn ich glaube, 3 oder 4 Stunden, nachdem die offizielle Meldung raus war, kam dann die ARD, also beziehungsweise die ARD als übertragende Anstalt, genauer gesagt die EBU, die ja auch den Eurovision Song Contest überträgt und ausrichtet, das ist das Wort.
Grüße.
Jedenfalls machen die jetzt auch am 16. Mai ein Ersatzevent unter dem Titel Europe Shine a Light. Da werden wohl alle, die jetzt in Rotterdam angetreten wären, auch ab 21 Uhr, also 40 europäische Länder und Australien, um 21 Uhr wird sich versammelt und es wird also kein Contest sein mit Voting etc., aber man will diesen Künstlerinnen und Künstlern dann doch nochmal eine Chance geben und es gibt dann auch Videoschalten, so habe ich es glaube ich verstanden, aber die dürfen auch den Song nicht in kompletter Länge singen, sondern alles nur ganz kurz zugeschaltet. Ich habe es nicht genau gecheckt, was man da sieht. Also, naja.
Und hier nochmal alle im Schnelldurchlauf. Wir hatten nur den Schnelldurchlauf.
Ach so, ja. Okay. Danke, Peter Urban. Vielleicht moderiert Peter Urban ja die RAP-Veranstaltung.
Ja, ansonsten müssen wir es ja machen. Das geht ja nicht.
Wir müssen Peter Urban machen?
Ja. Ich lasse mich auch für eine halbe Minute einfrieren.
Wenn's ja, sehr gut. Toll. Ach, großartig.
Das bringt den Blutdruck runter. Danke. Immer cool bleiben. Nichts als Liebe für Peter Urban. Wir möchten es an der Stelle nochmal betonen. Wir machen uns mit Freuden lustig, aber nicht über, sondern mit ihm. Soll ich noch meine Netflix-Nachricht runterspulen, damit wir zum großen Endthema heute kommen, zu unserem kleinen
Rebooting? Das ist die Frage. Wir haben ja auch noch ein bisschen Feedback. Ja, wollen wir das zuerst machen oder wollen Sie noch Ihr Netflix-Thema und dann Feedback und dann leiten wir über?
So würde ich es machen. Würde jetzt Netflix gerne machen.
Dann,
damit ich das rauskriege aus meinem Kopf.
Bitte.
Man kennt das ja, man ist manchmal richtig brandheiß über ein Thema zu reden. Gleichzeitig geht es mir eher um die Therapie. Mhm. Ihr habt es alle schon gehört, den Titel. Einige sind bestimmt schon genervt. Viele von euch haben wahrscheinlich schon alle Folgen geguckt. Im Gegensatz zu mir, ich habe heute die vierte geguckt, nämlich Tiger King. Wie heißt nochmal der deutsche Titel? Irgendwie Großkatzen und ihre Raubtiere oder so.
Echt? Das heißt Tiger King auch, ne?
Ja, ich glaube, in Deutschland drucken sie überall in den Vorschauen groß den deutschen Titel hin, aber der eigentliche Titel ist Tiger King und da, so nennt es auch jeder. Das ist auch der Hashtag. Es ist der Hashtag, also ist der Titel. Es ist schwierig, das zusammenzufassen. Ich weiß, Herr Körber hat mir vorher schon verraten, dass er null Bock drauf hat. Er hat sich ein bisschen informiert und so, das klingt gar nicht nach irgendwas, woran ich Spaß hätte. Verstehe ich komplett. Ich habe tatsächlich mich nicht informiert vorher. Ich habe nur so Schnipsel mitgekriegt und Memes und hier mal ein Bild und da mal. Und da konnte man sich ja schon rauslesen, okay, das ist so ein bisschen abgefuckte amerikanische Subkultur und irgendwas mit
Tieren. Aber ist das jetzt, jetzt mal für die Laien, ne, gefragt?
Ja, ja.
Ist das gerne fiktiv oder ist das Reality?
Das ist absolut real. Okay. Das ist eine Doku. Format ist, glaube ich, 7 Folgen, aber es ist eine Doku. Und es nimmt einfach Ausmaße an, die mich kaputt machen. Also Herr Körber hat jetzt natürlich gefragt, das heißt, ich kriege sofort Angst und muss nochmal googeln, ist Tiger King real? Ist auch die erste, ist Tiger? Und dann ist direkt schon, ist Tiger King real? Ist die Frage bei Google. Und ist es.
Ist einfach steht, eine echte das, Doku. Das steht so oben in diesem Google-Fenster, ne? So. Was es sich automatisch schon von irgendeiner Seite zusammensucht. Ist es real? Ja.
Ja. Nee, also das steht natürlich nicht oben, aber es ist wirklich, man sieht ja die ersten zwei Sätze auch von irgendwelchen Stories. Und hier steht tatsächlich einfach so, Tiger King isn't just based on a true story, it is a true story. Mhm. Und es ist einfach eine Dokumentationsserie. Und was ich bis jetzt gelernt habe, einschließlich Folge 4, ist, dass sobald Menschen sich, das ist, machen wir meine These eigentlich nur, sobald Menschen sich so stark für Tiere und Großkatzen, also eigentlich wilde Tiere, der ist groben, ich bin kein Botaniker, kleiner Witz für alle Tierliebhaber, Großkatzen, eben wilde Katzen, alles, was man eigentlich nicht zu Hause haben sollte, die sehr viel Freilauf brauchen, sobald man sich extrem für die interessiert, wirklich extrem, dass man gerne eine zu Hause hätte, dass man die gerne oft streichelt, dann ist man offensichtlich in einer Subkategorie von Mensch, die ein bisschen verrückt sein könnte. Und das sieht man hier ganz, ganz stark. Also es fängt an mit diesem Joe Exotic, so nennt er sich selbst. Der hat eigentlich einen ganz tollen Namen, nämlich Schreibvogel, was er natürlich selber nicht richtig aussprechen kann, weil seine Urgroß- oder Urgroßeltern nach in die USA gekommen sind, aus Deutschland mutmaßlich. Aber Schreibvogel ist ja eigentlich ein toller Name. Und weil den keiner aussprechen kann, nennt er sich dann Joey Exotic, was ja Sinn ergibt. Der hat ein Wildkatzengehege, nennen wir es mal so, in dem er sehr, sehr viele Wildkatzen hält, züchtet, verkauft, etc. pp. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber man könnte jetzt als Deutscher einfach hingehen und sagen, oh, es ist schon mal eine gute Doku, darüber zu informieren, sind diese Tiere artgerecht gehalten, wie behandelt er seine Mitarbeiter, etc. pp. Das wäre schon interessant auf einem dokumentarischen Level, dass man sagt, okay, hier läuft einiges schief, was läuft da schief, warum läuft es schief, ist es überhaupt eine gute Idee, Wildkatzen so zu halten? Sind ja relevante Fragen für eine Doku. Kann man machen. Das wäre, keine Ahnung, drittes Programm, ernste Dokumentation, geht es ums Tierwohl. Aber der Mann ist auch noch Country-Star, also Star in Anführungsstrichen, ne, nimmt Country-Musik auf, hatte seinen eigenen Internet oder hat, nee, jetzt sitzt er im Knast, hatte seine eigene Internet-TV-Sendung,
die im Knast gelaufen ist.
Nee, das ist allgemein bekannt und es ist auch völlig egal. Okay. Ich glaube, in Folge 1 ist schon so ein Vorgriff, dass er aus dem Knast anruft. Und er hat den ganzen Tag, rennt er mit einer Knarre am Gürtel rum und da ist man ja auch nicht so richtig überrascht, weil ist ja Amerikaner aus der Ecke und hat halt auch einen Fukuhila und ist komplett tätowiert und man ist in seinem Kopf, ist man natürlich in so Kategorien drin, dass man denkt, ja, aber ich darf mich ja nicht so, also es gibt ja Leute, die durchaus modisch so rumlaufen und nicht verrückt sind. Ja, das ist ja, obliegt ja jedem selbst, was für einen Geschmack er hat. Das ist ja völlig okay. Aber dann wird das immer höher gestapelt. Der Mann ist mit zwei anderen Männern verheiratet. Also erstmal, wie geht das überhaupt rein rechtlich? Aber okay, ist dann eben so. Wahrscheinlich ist es keine rechtsgültige Zeremonie gewesen, aber so praktizieren sie es eben. Und dann lernt man irgendwann, es gibt noch mehrere andere Gehege in den USA. Und die sind, zumindest die dargestellt werden, sind auch alle ein bisschen plemplem. Da ist einer, der wird immer Doc Antle genannt. Und irgendwann fragt man jemand, was für einen Doktor hat er eigentlich? Ja, mystische Wissenschaften. Er hat einen Doktor in mystische Wissenschaften. In dem Moment ist mir fast das Hirn explodiert, aber das ist wahrscheinlich so ein Ehrendoktortitel von irgendeiner Vereinigung in den USA.
Aus dem Internet aufgetaucht.
Ja, weil es ein religiöser Titel in dem Fall sogar ist. Ich glaube, in den USA dürfen verschiedene Kirchen auch einen Doktor vergeben, weil er noch eine Zeit lang mit so einem komischen Priester zusammengelebt. Und man erfährt über den immer und immer mehr, was den so ausmacht. Lernt man, dass er verschiedene Frauen hat. Die hat er vielleicht nicht geheiratet, aber mit denen ist er schon irgendwie zusammen. Ja. Die arbeiten aber auch den ganzen Tag für ihn. Also gefühlte 24 Stunden. Und irgendwann in der Interviewfrage geht es so in die Richtung, weil da hat man als Zuschauer schon selber diese Vorstellung gefasst von, das ist doch eigentlich ein Kultleader. Ja. Und der geht die Interviewfrage ganz leicht in diese Richtung und dann sagt der schon, hey, sie wollen jetzt, dass ich mich in diese Argumentation verfange, dass ich irgendwie ein Kaltleader sein muss, um so ein Tigergehege zu führen. Ich mache das schon 30 Jahre, ich habe die Argumentation schon ganz oft gehört und ich so, ja, weil du das machst, weil du ganz eindeutig der Anführer eines Kultes
bist. Aber wissen Sie, was ich mich frage, Herr Moss? Wow. Wie findet man denn so einen kranken Typen?
Ich glaube wirklich, dass die Verbindung zu den Katzen es ist. Nämlich das eines der ersten Sachen, wo der Dokumentarfilmer sagt, so bin ich darauf gekommen, ist ganz am Anfang, ich glaube, er informiert sich darüber über Giftschlangen irgendwo und da ist jemand, der kauft sich eine Giftschlange und dann sagt er, komm, ich zeig dir, was ich in meinem Van habe. Und in seinem Van hat er einfach einen Panther oder einen Tiger oder so. Und er so, warum haben sie das Tier denn gekauft? Ich finde die toll.
Und da sind wir wieder beim Domino-Effekt. Ne? Mit dieser einen Frage stolpert man dann von einem ins andere und plötzlich ist man, ja, ich bin mit zwei Männern verheiratet.
Ja, aber das allein, weil jedes Segment für sich, da bin ich so, ja, okay, ne? Kann ja sein, dass du sagst, ey, ich liebe Großkatzen so, ich möchte eben beruflich mit denen zu tun haben. Akzeptiere
Siegfried und Roy.
Ich akzeptiere auch, ich möchte jeden Tag meinem Beruf auch noch eine Internetsendung machen. Also da kenne ich ja viele Leute. Ich akzeptiere jedes Segment für sich alleine. Aber dann zusammen ergibt es so eine leichte Freak-Parade, die immer krasser wird. Und dann kommt noch hinzu, es gibt eine Frau, die sich so inszeniert als ich rette Großkatzen, weil die in diesen anderen Gehegen werden die ja schlecht behandelt und mir geht's um Tierschutz, deswegen haben die bei uns mehr Platz und so weiter und so fort. Und dann bist du so, okay, die wirkt ein bisschen crazy, aber sie hat ja ein ehrenhaftes Ziel.
Die Großkatzen-Lady.
Und dann, Die Großkatzenlady, genau. Und dann kriegst du über sie aber auch noch mehr Infos. Und dann wird es immer schlimmer. Also zuerst kommen so sachliche Kritiken von den anderen beiden, die sagen, ja, sie nimmt aber auch Eintritt für ihren Park und die Mitarbeiter arbeiten alle für lau, weil das einfach freiwillige Helfer sind. Ist aber auch nicht so ganz cool, oder? Und dann stellt sich irgendwann raus, dass man nicht so ganz weiß, wo ist eigentlich ihr Ex-Mann? Also ihr Ehemann, ist der tot? Ist er verschwunden? Und da sie sich eben immer darum bemüht hat, die anderen zu kritisieren, weil sie mit Tieren schlecht umgehen, hat sich Joey Exotic so aus ihr eingeschossen, dass er in seiner Live-Sendung sagt, du hast doch deinen Ehemann deinen Tigern zum Fressen gegeben. Und das ist wirklich nur der Anfang des Wahnsinns. Das nimmt unfassbare Ausmaße an. Und was sie, glaube ich, abholen würde, mittendrin steckt ein, mindestens bis Folge 4, steckt ein Reality-TV-Produzent, der irgendwann mit Joey Exotic diesen Deal eingegangen ist. Okay, ich drehe über dich eine Reality-TV-Sendung, weil ich glaube, du bist echt ein Charakter. Das lohnt sich, was auch stimmt. Und dafür produziere ich aber auch für Lau deine Internetsendung jeden Tag. Und der gibt dann ab und zu sehr ehrliches Feedback. Der sagt dann wirklich so, es war absolut verrückt, total toll. Ich habe immer nur gesagt, lass die Kamera laufen.
Als Produzent musst du da echt, also das ist wirklich so, die Goldader zu treffen. Weil das wünscht man sich absolut. Ja, weil allein das, was sie jetzt versuchen, ohne jetzt ihre Leistung des Erzählens schmälern zu wollen.
Nee, es ist völlig verwirrend. Ich schaffe es nicht, den Gedanken klar
zu fassen. Eben, nur mit dem Versuch, es zu beschreiben, klingt es ja schon so absurd, dass man eigentlich da sitzt und denkt, ja klar, das kann niemals echt sein. Na, also,
ja, natürlich. Aber wenn man es guckt, ist man schon so, okay, nichts davon, das ist nicht gespielt.
Ja, aber trotzdem im Hinterkopf so dieses, das kann nicht sein. Das, ne, natürlich weiß man oder sieht, das ist echt, aber man denkt sich immer so, es kann nicht echt sein, weil es was passiert
und,
da.
Und abgesehen von dem Wahnsinn, der da porträtiert wird, muss man sagen, dass diese Doku sehr, sehr gut gemacht ist. Also es nimmt einen wirklich am Anfang recht behutsam auf, zeigt auch, dass dieses Problem, dass Menschen privat irgendwelche Wildtiere halten, dass das einfach real ist. Also es gab irgendwo einen Fall, da hatte jemand einen Orang-Utan, glaube ich, auf jeden Fall irgendein großer Affe, mehrere wilde Katzen, auf jeden Fall ganz viele wilde, gefährliche Tiere bei sich zu Hause und hat ihr einfach irgendwann freigelassen. Und da musste dann irgendwie ein Polizeipanzer bei dem ins Gebäude einbrechen und der Polizist hat auch bei der Presseerklärung hat die Liste der Tiere vorgelesen und hat einfach nur den Kopf geschüttelt die ganze Zeit.
Ich finde, jetzt übertreibt man fürs Duell um die Welt. Ganz ehrlich.
Ja.
Also, die nächste Staffel wird bestimmt gut.
Und was ich krass finde, ist auch die Dramaturgie, die sie reingelegt haben. Weil, das muss man auch sagen, auch eine Doku hat natürlich eine Dramaturgie. Wann erzähle ich den Leuten was? Ja. Ohne, dass ich die Fakten verdrehe. Und am Ende von Folge 3, was ich gestern geguckt habe, da war es wirklich so, ich dachte, jetzt haben sie es wirklich geschafft, dass ich diesen Joey Exotic auf einmal sympathisch finde und denke, wow, er hat gerade einen Kreuzzug gegen diese Frau vor und ich bin zumindest, also ich bin vielleicht nicht auf seiner Seite, aber ich bin gespannt, wie er es macht.
Ich stelle mir das auch für wirklich sehr, sehr schwer vor, wenn man, man kennt das ja auch, wenn man mal privat irgendwas geschnitten hat, wenn man weiß, eigentlich habe ich zu wenig Material, um eine gute Story draus zu machen. Ja. Und hier sitzt man da mit diesem ganzen Material und muss das ja, wie Sie es gerade gesagt haben, in irgendeine Dramaturgie bekommen. Also das ist ja genauso schwer wie umgekehrt, aus Scheiße irgendwas machen. Aus ganz viel Scheiße, was richtig gut ist, zu machen.
Das ist ein unglaubliches Ausmaß an Wahnsinn. Man könnte wirklich nur die Highlights hintereinander schneiden, die immer so 5 Sekunden lang sind. Und man hätte bestimmt immer noch 40 Minuten absolut bescheuerte Dinge, wie Gegenstände vernichtet werden, weil er wird verklagt und will aber nicht, also er kann nicht bezahlen und will aber dann nicht, dass die Gegenstände genommen werden stattdessen. Und dann geht er hin so, okay, dann spreng ich in mein Bett in die Luft.
Klassiker.
Und filme das natürlich. Also es ist unfassbar. Also nichts davon ist irgendwo hat mit unserer Lebensrealität zu tun und gleichzeitig ist es auch noch spannend irgendwie.
Geht es Ihnen jetzt ein bisschen besser?
Ich weiß es nicht. Also ich muss ja noch 3 Folgen gucken. Und ich habe letzte Nacht schon richtig verrücktes Zeug geträumt.
Das wollen wir alle nicht wissen.
Ja, deswegen, es gibt bestimmt da draußen 1000 Artikel dazu. Und einige sagen, was soll das Scheiß, voll langweilig. Wenn ihr das 5 Minuten geguckt habt und es holt euch nicht ab, dann holt es euch eben nicht ab. Aber wenn ihr euch drauf einlassen könnt, sitzt man einfach manchmal mit offenem Mund da und die trockenen Kommentare der Mitarbeiter auch, also gerade diese Erzählungen, wie sie drauf kommen, wie viele Frauen der eine hat, ich habe selten bei einer Doku so oft laut lachen müssen und mich aufgeregt und gefreut gleichzeitig. Also es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich kann es euch nur empfehlen. Vielleicht nicht allein gucken. Ja, das ist vielleicht das Ding. Klar, ihr solltet jetzt nicht Public Viewing machen natürlich zurzeit, aber wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, versucht die Person zu überzeugen.
Social Watching über Skype.
Genau, guckt es irgendwie gemeinsam online. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich sage auch Herrn Körber, geben Sie dem Ding noch eine Chance, wenn Sie sonst nichts zu tun haben. Aber wenn es nichts für einen ist, lässt man natürlich
die Finger davon. Ja, aber Hermes, bei mir ist ja immer noch mal die zusätzliche Schwelle, die bei mir noch dazukommt. Und ich weiß, ich mache es den Streaming-Anbietern da echt nicht leicht. Ich müsste dazu ein Netflix-Abo abschließen, weil ich es nicht habe. Mm. So. Und das ist dann bei mir immer schon dieses, ich habe nicht diesen, hätte ich es jetzt da liegen und es wäre da, würde ich vielleicht mal reingucken, aber dieses initiale, geil, muss ich sehen, dafür gebe ich auch jetzt Geld aus, das habe ich da nicht. Das ist dann bei mir immer noch mal dieses Zusätzliche.
Ja, vor allen Dingen, Sie haben ja kein großes Interesse an Fiction und Netflix hat in der Hauptsache geile Fiction, muss man auch mal sagen.
Im Übrigen hat Jan Köppen neulich einen ganz netten Tweet formuliert, den ich sehr passend fand. Würdet ihr Tiger King auch gucken, wenn es irgendwann um 23.15 Uhr nach Frauentausch bei RTL 2 läuft? Aber das ist immer so die Frage, ne? Weil ich bekomme es angeboten und bekomme es natürlich dann auch schön auf dem Silbertablett im Interface serviert und bin eh da. Hätte das auch Erfolg, wenn man es linear zeigen würde, wo vielleicht einfach so ein paar Freaks dazu mittwittern, aber es ansonsten komplett untergeht. Ne? Also das ist ja gerade wieder so dieses Ding, was man ja sehr häufig bei Streaming-Angeboten merkt, was richtig gehypt wirkt, ja, weil jeder gefühlt gerade darüber redet und schreibt etc. Was aber, glaube ich, in der totalen Zahl jetzt wahrscheinlich weniger Menschen erreicht, als verstehen sie Spaß am Samstag, so gesehen in Deutschland. Ja, also ja. Es kommt ja immer noch drauf an, erinnert mich auch immer an Lenzen. Mhm. Ja, wenn man Lenzen live über Twitter verfolgt, denkt ja jeder immer, das Ding macht morgen 20% bei Sat.1 Gold. Ja, aber so ist es halt nicht. Nur weil die Community in dem Fall ein starkes Volumen da rausbläst in den 2 Stunden, ist das ja nicht gleichzusetzen mit, wir rechnen das prozentual hoch.
Nee, aber das ist tatsächlich auch egal. Also das ist ja wie mit HBO, ist auch ähnlich wie die Rundfunkgebühr. Es geht ja gar nicht darum, ob viele es geil finden. Man ist ja schon dadurch, dass man Abonnenten hat man ja die Vorfinanzierung quasi schon in der Tasche. Also jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Jeder BWLer wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber HBO ist ja nicht dadurch gut geworden, dass sie auf dem freien Markt mit Werbung es auch geschafft hätten, sondern dass sie gesagt haben, die Leute kommen hierher bezahlen, damit sie viel an guter Qualität bekommen. Deswegen können wir das vorfinanzieren, produzieren es dann. Und wenn die Abonnenten, die wir haben, dann sagen, ja, das war schon richtig gut, bleiben sie ja auch. Oder es kommen neue dazu. Deswegen ist Erfolg eben immer ein Maß der Dinge. Ob das jetzt in einem anderen wirtschaftlichen Modell auch Erfolg hätte, weil da es eben auf die breite Masse ankommt, spielt ja keine Rolle für Netflix. Das ist ja der Vorteil des Modells. Außerdem, ich richte einfach mal einen neuen Netflix-Account ein, also so einen zusätzlichen Avatar. Und vielleicht kommen sie dann vorbei, dann gucken wir über den Zwinker.
Das war was Illegales, ne?
Nee, deswegen machen wir es ja auch nicht.
Natürlich nicht.
Aber
Hermes, ich würde jetzt gern zu den Kommentaren, weil wir ansonsten schon sehr lange jetzt drüber reden.
Überlänge? Ach, ich finde Überlänge aber auch mal schön.
Weidengeflüster.
Zur Folge 352. Wir erinnern uns nochmal zurück. Das waren die Quarantäne-Shows, über die wir geredet haben. Und übergehe aufs Ganze in der Retro-Kuh.
Richtig. Da sind die Kommentare. Und wenn ich das richtig sehe, hat den ersten Kommentar Jerry geschrieben.
Genau.
Von unten nach oben. Hallo ihr beiden. Ich freue mich riesig, dass aktuell im Fernsehen so viel experimentiert wird und man auch mal spontan ist. Genau das war ja eine Sache, die man in den letzten Jahren immer wieder kritisiert hat, dass Sender in ihrem Trott bleiben und man nicht innovativ ist. Das Problem dabei ist aber, dass der Zuschauer eben dieses glatt gebügelte, professionell produzierte Wohlfühlfernsehen nicht bekommt, sondern eben auch mal Dinge schiefgehen und die Qualität auch manchmal leidet. Ich persönlich, schreibt Jerry, finde aber, dass in dieser Zeit sowas auch einen gewissen Charme hat. Mhm. Damit hat er, glaube ich, die Situation sehr gut zusammengefasst, weil mal klappt es, mal nicht, aber man probiert
wenigstens. Ja, wobei ich das auch nochmal unterscheiden möchte. Ich brauche natürlich so einen gewissen, sagen wir jetzt mal, Produktionswert, ja. Aber ich brauche nicht jede Sendung so zusammengeschnitten, dass es einfach glatt ist. Das ist es, glaube ich. Also, das macht ja auch immer diesen Charme des Live-Fernsehens aus, dass mal irgendwas Unvorhergesehenes passieren könnte und ich bin dabei. Und es wird nicht rausgeschnitten. Oder es geht mal halt was schief oder man muss es noch ein zweites Mal machen. Das, glaube ich, ist auch ein ganz großer Punkt, was Atmosphäre ausmacht.
Auf jeden Fall. Weiter schreibt Jerry, bei den Quarantäne-Shows sehe ich es wie Herr Körber. Die Comedy-Konferenz kann gerne einmalig bleiben, denn das war Fremdscham pur. Quarantäne-WG war okay, aber nicht wirklich was, das ich öfters bräuchte, da ja auch Gottschalk und Pocher da nicht funktionieren. Luke alleine zu Hause machte sich sehr gut. Alte Luke-Clips, Gäste und die Spontanität haben die Sendung über die Woche immer besser gemacht. Mal sehen, wie lange Sat.1 trotz der schwachen Quote dran festhält. Ganz vorne, aber mit Abstand, ist für mich das Pro7-Wohnzimmer-Konzert. Am Anfang etwas steif und ungewohnt, hatte ich von Stunde zu Stunde immer mehr Spaß damit. Joko und Steven haben sehr gut durch die Sendung geführt und hierbei entstandenen Gespräche und auch alten Stories, die beiden erzählt haben, gaben dem Ganzen nochmal einen ganz eigenen Charme. Auch die Künstler waren super und internationale Stars. Im Bad Performance zu sehen hat doch auch was. Schade, dass es von denen im Bad. Ah, ich hab wirklich aufs Englische geschaltet, war so im schlechten Perform, im Bad Performance.
Der alte Michael Jackson im Bad.
Schade, schließt Jerry ab, da es von den Quoten her nur so semi lief, denn ich hoffe da auf eine Fortsetzung. Das hat ihr Chef doch sehr schön geschrieben.
Ja, auch.
Nein, Quatsch. Wobei ich es witzig fände, wenn ihr Chef sich ab und zu bei uns in die Kommentare schleichen würde. Aber ich glaube, er wäre nicht so leicht zu erkennen, dadurch, dass er ProSieben
lobt. Jeder ist eingeladen.
So einfach wird das sonst nicht
Holger machen. Holger Maat hat noch geschrieben. Guten Tag, Herr Hammes, guten Tag, Herr Körber. Vielen Dank erstmal, dass ihr trotz quasi Stallpflicht so viel ergiebige Milch erzeugen könnt. Darüber hinaus möchte ich aufklären, dass das Glücksrad in den Sat.1-Zeiten zunächst von 88 bis 94 an der Berliner Havelschusssee und dann von 1994 bis 98 in Berlin Adlershof produziert wurde. Erst mit dem Wechsel zu Kabel 1 wechselte das Glücksrad nach München. Schön gerollt. Krass. Von Berlin nach München. Zudem wollte ich euch auf die neue Sat.1-Sendung The Mole aufmerksam machen. Ich bin seit ein paar Jahren Fan der niederländischen Version, dort allerdings mit Promis und bin echt gespannt, wie das hierzulande mit normalen Leuten funktionieren wird. Ja, The Mole ist angekündigt, ist, glaube ich, ähnlich wie damals auf ProSieben mit auch wieder Steven Gätchen, der Maulwurf. Das war diese, ich wollte es nur noch mal, das so hieß die Sendung. Damals hat man es noch ins Deutsche übersetzt. Ah. Und ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das funktioniert hat, ob das Gleiche war. Es war irgendeine Gameshow und einer musste immer, glaube ich, Spiele sabotieren und man musste es dann rausfinden, wer. Ich weiß es nicht mehr genau. Schauen wir mal, wie es wird. Wird die neue Version moderiert von The Boss Hoss?
Okay.
Howdy. Howdy, Partner. Captain Aldi.
Der gute Captain Aldi. Er schreibt, Moinsens auf die Weide, vielen Dank für Ihren Einsatz und die damit verbundene Ablenkung während der Situation, während aufgrund der Kurzarbeit gerne mal der Schädel kreist. Es ist eine erfreuliche Abwechslung, Ihnen beiden zuzuhören. Danke. Ja, ich finde nur gerade der Begriff Kurzarbeit macht mich immer noch fertig.
Ja,
aber naja. Anderes Thema. Nee, es zieht mich immer ein bisschen runter. Gleichzeitig ist es ja sinnvoll, dass man das überhaupt tun kann, muss man ja sagen.
Gut, dass es sie gibt.
Es ist schade, dass wir sie nutzen müssen. Das ist der Punkt. Sehr schön in der letzten Ausgabe fand ich auch den Gastauftritt von Herrn Körbers Nachbarn. Hierzu ein kleiner Pitch für ein Spin-off-Format oder auch als Podcast im Podcast. Herr Körber besucht seine Nachbarn nach getaner Arbeit. Ach so, und inspiziert die gebohrten Löcher. Das jetzt ergibt Sinn. Dazu kann er den mitwirkenden Tipps fürs Bohren von Löchern oder auch für Heimwärtertätigkeiten an sich geben. Das Ganze läuft dann unter dem Namen Körber bohrt nach.
Nein.
Handwerkerformate sehe ich nicht, jedenfalls nicht, wenn Herr Körber der Experte ist. Als Moderator natürlich, aber als Experte nicht unbedingt. Auch wenn ich Herrn Körber schon gesehen habe, wie er handwerklich aktiv war und er hat sich nicht dumm angestellt. Aber die Leidenschaft ist nicht dabei, glaube ich. Ebenso schreibt Captain Aldi weiter, sage ich danke für den Tipp zu Promis unter Palmen. Kaum zu glauben, was für einen guten Riecher Herr Körber hier hatte. Mit so einem Zinken spricht man vom Kessler der Podcast-Landschaft. So.
Mach hier. Nasengeste.
Kann die Geste, ne? Eben, genau. Ich kann die Geste machen, aber
man sieht es nicht.
Man hört es.
Das ist immer blöd bei einem Audio-Podcast.
Stellt euch ein Kwasniewka-GIF vor, wie ihr die Geste macht. Es geht weiter. Ich habe Geh aufs Ganze geliebt, sowohl als Kind als auch später in meiner ersten eigenen Wohnung in den Sat1-Gold-Wiederholungen. Hierzu hatte sich das dann eingependelt, dass ich mich morgens vor der Arbeit mit einer Arbeitskollegin schon auf einen Kaffee getroffen habe, um meine Folge Geh aufs Ganze zu gucken, bevor es dann gemeinsam zur Arbeit ging. Das waren noch Zeiten. Liebe Grüße aus der grauen Stadt am Meer, Frankfurt. Ja. Was ich daran sehr mag, ist, dass man Wiederholungen guckt. Vielleicht irgendwann in 10 Jahren dann so mitfiebert immer noch und dann sagt, ah, ich nehme den Umschlag und hinterher immer richtig liegt und gar nicht weiß, wieso. Das fände ich schön. Dass man unterbewusst weiß, wo der Hauptgewinn ist. Fein. Gormengast hat noch geschrieben.
Meine Herren, ich bin mir jetzt leider sehr sicher, Fauli ist nicht Raab. Ich habe genau hingehört und Raab hat eine andere Klangfarbe in der Stimme. Er kann auch nicht so gut Spanisch. Schade. Aber toll.
Ja, aber wir haben Raab doch lange nicht mehr gesehen. Er kann doch Stimmtraining gemacht haben, Spanisch gelernt haben.
Alles möglich.
Ja.
Sagen wir so, der Name Raab ist aber jetzt die letzten Tage schon sehr präsent wieder in den Schlagzeilen. Ne? Also ist das Zufall, meine Damen und Herren? Ich weiß es nicht.
Diese Zurückhaltung bei Ihnen und dann haben Sie noch ganz, ganz schnell hier, mein Mörderboard ist immer noch voll und läuft aktiv. Da kommen immer noch neue Sachen.
Nee, ich bin jetzt, also, ja, ich weiß es nicht. Ich bin eher weg davon, aber ich würde es immer noch natürlich ohne weiteres feiern und ich will es immer noch, aber ich bin so ein bisschen auch davon ab. Ja.
Sind Sie, was für Sie eben die Frage ist, wer ist im Faultier, ist die Frage, was ist mit dem Ehemann von dieser Frau passiert? Hat er sich abgesetzt? Hat sie ihn umgebracht? Also einfach, man weiß es nicht.
Stellen Sie mal vor, ich muss mir doch darüber Gedanken machen, da wäre ich völlig bescheuert hier in Quarantäne.
Ich muss wirklich mal da. Ganz ehrlich, dass allein dieser Kriminalfall inmitten in dieser Absurdität von Doku nochmal drin ist, ist unglaublich. Naja, Count Doku hat noch geschrieben und er hat geantwortet auf
Nee, das ist zunächst war, glaube ich, ein Fehler.
Nicht?
Hat nichts damit zu tun.
Okay. Ach so, ja, das ist relativ komplex und dann geht es auch noch um Mathe.
Ja. Er erklärt nochmal die Zong-Ziegen-Problematik mit dem Hauptgewinn und so, aber. Das haben wir ja schon.
Moment.
Haben wir ja schon größtenteils geklärt.
Ja, versteht trotzdem keiner, egal wie oft man es noch erklärt. Leider. Also Mathematiker schon. Markus, moin moin, eine tolle Ausgabe und besonders die Retro-Kuh fand ich toll, das könnt ihr gerne mit anderen Spielshows weiterführen, nicht nur Spielshows. Zum Big Deal bei Geh aufs Ganze, bei Kabel 1 wählte Dräger die Kandidaten für den Big Deal aus und wenn er mehrere hatte, dann kamen Kugeln zum Einsatz, gab also Tote. Ich fand aber, dass die Kabel 1 Sendungen nicht mehr ganz den Charme hatten, aber ich habe damals auch die Gameshows gesuchtet und bin mir sicher, dass Geh aufs Ganze heute noch funktionieren würde, vielleicht sogar im Sat1 Vorabend wie früher. Oder auch Glücksrad, der Preis da ist, oder reine Quizshows wie Familienduell oder Hopp oder Top, damals auf Tele5, würden sicher funktionieren. Etwas Gameshow-Nerdwissen. 1995 gab es mal einen Sat1 Gameshow Cup, einen eher hässlichen Sat1-Ball aus Glas. Drei Kandidaten mussten sich erst bei Riskier was mit Gundis Zambo qualifizieren.
Das war doch mit diesem dummen Nashorn, oder?
Kann sein. Gucken Sie mal auf das YouTube-Video, ich lese weiter vor. Und kam dann ins Glücksrad. Die ersten beiden kamen dann zu Geh aufs Ganze. Macht weiter so und Grüße auf die Weite. Danke, Markus.
27 Minuten.
Vielleicht gibt es da irgendwo ein Nashorn drin. Ich weiß nämlich nicht, was Sie mit dem Nashorn meinen.
Ich glaube, dass bei Riskier was mit Gundis Zambo, das war, glaube ich, so ein Nashorn als Logo. Blaues Nashorn.
Gundis Zambo ist einfach auch ein toller Name.
Das stimmt.
Soll man sagen.
Johannes hat noch geschrieben, hallo, vielen Dank für die Folge. Herr Körber sagte in der Folge bezogen auf Folge 1 von Promis unter Palmen den Satz, das war nur das Warm-up und stufte dies als guten Podcast-Namen ein. Ach ja, stimmt, ja, hatten wir gesagt. Ich war da gedanklich sofort bei etwas anderem. Dieser Satz fällt nämlich, und jetzt kommt's, im Trailer zu Gottschalk Live. Ob Tommys Karriere vor Gottschalk Live wirklich nur das Warm-up für Gottschalk Live war, sei mal dahingestellt. Aber es ist meiner Meinung nach einer der besten Trailer zu einer Fernsehsendung. Er hat es nochmal verlinkt. Könnt ihr euch gerne angucken. Und für GFs Ganze ist er zwar nur 10 Jahre, obwohl er nur 10 Jahre jünger als wir beide sind.
Wir.
Genau, fehlt ihm dann doch etwas dieser GFs Ganze Part in seinem Leben. Aber er bildet sich da gerne fort. Das freut uns sehr.
Mein Gott, ihr habt echt viel geschrieben dieses Mal.
Ja, meine Stimme, wir müssen auch gleich Schluss machen. Meine Stimme geht nämlich langsam echt weg und wir haben noch einen guten Batzen vor uns.
Okay, wollen wir mal überfliegen, ob wir noch was Wichtiges haben?
Ja, hier geht es nochmal um die, Glenn hat hier nochmal die Kiste aufgemacht, Promis unter Palmen findet er nicht so gut, weil er mag es lieber echt, also authentische Reality mit echten Normalos, wie jetzt bei Big Brother. Ja, es sind halt zwei grundverschiedene Konzepte, ne, würde ich mal sagen.
Ja, und hier haben wir noch eine gute Nachricht von Grisos. Simpsons ab Ende Mai in 4:3 auf Disney Plus, das hätte jetzt Disney 3 heißen müssen, aber gut. Die Staffeln 1 bis 19 und ein Teil der 20. Das Leid hat also bald ein Ende. Sehr gut, das Gott freut uns.
Sei.
Ja, aber man muss auch sagen, das kann man jetzt jederzeit machen. Ne? Das ist, wir leben endlich in einer Welt, wo man jederzeit einfach sagen kann, ich gucke jetzt einfach Simpsons. Bis nichts mehr
das
da
geht
ist.
Immer.
Und dann gehe ich mal aufs Klo.
Im Übrigen fand ich schön, dass jemand noch aufgrund der Retro-Kuh sich bei Twitter gemeldet hat. Er hat sich direkt einen Zonk bei eBay geschossen. Sehr gut. Von wegen am Ende mit Kugeln austragen, ne? Zonk bei eBay schießen. Und dann hat noch hier Engineer Euroshop hat noch geschrieben, dass er noch eine CD hat, eine Maxi-CD aus dem Jahr 93 mit dem Titel Hier kommt der Zonk. Mit Zeilen wie, der Jörg verschenkt die Autos und viel Geld verschenkt er auch. Ich stehe mehr auf die Verlierer, denn die kraulen meinen Bauch.
Aus der Perspektive des Songs. Unfassbar. Ist doch schön.
Naja, also vielen Dank jedenfalls für euer Feedback und auch vielen Dank für die Spenden, die seit der letzten Folge noch reinkamen. Und die wollen wir natürlich vorlesen. So, einmal hat gespendet Alexander. Vielen lieben Dank. Ohne weiteren Kommentar.
Dankeschön.
Markus hat auch noch was geschrieben. Danke für eure unterhaltsamen Inhalte, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt in Zeiten der Situation. Ihr sprecht das Thema gut an, ohne aber zu ernst zu werden. Ja, das können wir, das haben wir perfektioniert in den letzten 10 Jahren. Vielen Dank, Markus.
Nicht ernst werden.
Oliver hat auch noch gespendet. Corona-Zuschlag, schreibt er hier. Das heißt so Situationszuschlag. Danke an euch beide für euren erfrischenden Humor. PS, das Lied über die grünen Spargelspitzen fällt dieses Jahr wohl aus.
Wir Spargel sind so grün und lang. Und Entschuldigung.
Ich würde jetzt irgendwas nach Ihnen werfen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Tobias hat auch noch gespendet, ohne Kommentar. Johannes und Lutz ebenfalls. Vielen Dank an euch. Ach so, ja. Danke. So.
Ich habe nur gerade, ich habe gedacht, da käme noch. Ich hätte ja sagen müssen, noch vielen, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon regelmäßig unterstützen. Vielen Dank an alle, die Kumazon.de Einkäufe tätigen. Das ist alles sehr hilfreich und gerade Kumazon ist natürlich ein guter Freund aktuell. Überlegt trotzdem immer zweimal, damit die Postboten nicht so viel rennen müssen. Die sind ja aktuell auch ständig am Rotieren. Aber auch eine gute Sache, dass unsere Lieferdienste noch funktionieren. Nun gut, ich denke, es ist Zeit, dass wir, sagen Sie mal, das große Thema.
Ja, das große Thema, was auch basiert auf einer Geburtstagssendung, die diese Woche im Fernsehen lief, genauer gesagt am Freitag. Die Geburtstagssendung zu Hugo Egon Balders 70. Geburtstag mit dem Namen Senil daneben. wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und im Prinzip war es so, wie wir vermutet haben. Es war alles in genial daneben Manier gehalten. Ja, also es war das Panel, es waren die bekannten Leute da, sogar Bernhard Hoecker war wieder dabei, Michael Kessler, Bastian Pastewka, Hella von Sinn natürlich, Wigald Boning, Olli Dittrich, Mario Barth,
Jochen Busse.
Dann, wer war noch da? Mike Krüger, Karl Dall, alle. Max Giermann,
Esther Schweins, Stefan Jürgens.
Hier, die eine, die im Dschungel immer nach Hause wollte. Tanja Schumann. Ja, alle waren sie da.
Ruth Moschner.
Natürlich, gut, Ruth Moschner ist jetzt gerade auch überall. Aber war auch da in der Sendung. nee, es war eine richtig schöne Revue des Privatfernsehens, wenn man so will. Und sie haben auch ein bisschen reingeguckt, ne?
Die RTL Samstagnacht Band war da. Das war für mich ein hervorragendes Detail.
Ach echt, das war die Originalband? Ah, okay, das habe ich verpasst.
Ja, ich habe die Frau an den, ich weiß nicht mehr, wie die Trommeln heißen, aber die habe ich sofort erkannt. Die Frau an den
Trommeln erkannt.
Oh, yeah. Und Herr Balder hat auch gesagt, die RTL Samstagnacht Band. Er hat Insat 1 gesagt, RTL Samstagnacht Band.
Okay, den Anfang habe ich verpasst, dann war das am Anfang.
Mhm. Okay. Ja, ich habe vor allen Dingen den Anfang geguckt, aber das war für mich so, hätte ja jede Band sein können. Ne? Also einfach schön, dass man es so gemacht hat.
Und das große Highlight war natürlich, und das ist quasi die perfekte Einleitung, nicht nur, dass wir Hugo Egon Balder natürlich bis zum geht nicht mehr verehren, weil er das Privatfernsehen im Prinzip erfunden hat im Alleingang. es ist die perfekte Überleitung in unsere dieswöchige Retro-Coup. Wir wollen uns nämlich heute um RTL Samstagnacht kümmern. Und das ist der perfekte Anlass, weil nämlich innerhalb von Senil daneben Esther Schweins, Stefan Jürgens nochmal in guter alter RTL Samstagnacht die Nachrichtenmanier News aus jedem Jahrzehnt zu Hugo Egon Balder vorgelesen haben. Man hat tatsächlich dieses Setting einigermaßen nochmal so hingebaut. Statt Hans Meiser, der vorne weg das Xylophon bediente, war es in diesem Fall Jochen Busse, weil Hans Meiser war gerade nicht verfügbar. Und dann gab es natürlich für mich, da ging wirklich, also ich sage mal, nicht nur Herz, auch Hose ging da auf, muss ich sagen. Nochmal, Kentucky schreit Ficken. 2020 als Neuauflage, als kleiner neuer Sketch gespielt von Stefan Jürgens, Tanja Schumann und in diesem Fall von Hugo Egon Balder, der an die Beke getitelt wurde. Ne? Ach, das war wirklich traumhaft. Und deshalb haben wir uns gedacht, wann, wenn nicht jetzt, wollen wir in der Retro-Coup über RTL Samstagnacht reden? Wo fangen wir da an?
Ich, ganz ehrlich, es fällt mir schwer, aber es war, also wo ich anfangen sollte, aber ich erinnere mich daran, dass ich es von Folge 1 angeguckt habe, jeden Samstag.
Ich weiß nicht mehr, ob es bei mir von Folge 1 war. Ja. Aber ich wollte noch mal nur zu haben wir das letzte Mal auch so gemacht, da kamen wir in Fahrt, nochmal das Intro kurz anspielen. Das legendäre.
Einfach geile Mucke auch.
Wir haben auch schon dieses Late-Night-Feeling mit diesen Autos, die durch die Stadt fahren, durch Köln.
RTL Samstagnacht mit Vigal Boning.
Hat das Balder auch gesprochen? Hören Sie mal hin.
Schweins.
Nee, doch nicht, ne?
Ja, dann.
Also, nee.
Könnte.
Also vielleicht bei dieser Folge, aber später. Nee,
aber
nicht
das
mehr.
Könnte schon hinkommen.
Jürgens.
Naja, jedenfalls.
Es könnte er sein, aber muss nicht.
Jedenfalls war das Intro von RTL Samstagnacht. Auch wenn man es heute sieht, gut gealtert, muss man sagen.
Also ich muss sagen, dass ich der Kentucky schreit, Ficken Gag, ist halt. Der hat für mich nicht mehr so gut funktioniert. Da haben mir auch viele drunter geschrieben, klappt heute noch genauso wie damals und das freut mich total. Aber. Der ist für mich einfach, da hätte man vielleicht irgendwie einen besseren Anlass inhaltlich dann noch nehmen müssen, weil das ist immer nur das Wortspiel. Also ich habe ja das Buch tatsächlich dafür nochmal rausgekramt und habe es hier und bei mir war es wirklich mehr Emotionen in dem Moment. Ich fand die anderen Segmente von den Nachrichten viel besser, wo sie ein bisschen Hugo Egon Balders Leben nochmal nachgezogen haben, einen Karl Ransayer-Gag gemacht haben, der sehr schön war und auf Hugo Egon Balder gemünzt. Das war übrigens ein schöner Moment hier in der Casa Hammes, dass ich einfach ich wurde einfach gefragt, aus dem Zusammenhang gerissen, ohne dass das vorher überhaupt Unterhaltung stattgefunden hat, wandte man sich an mich und fragte ganz, 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 ganz naiv, im positivsten Sinne, wer ist Karl Ransayer? Mhm. Und ich habe 5 Minuten lang laut
gelacht. Ja, und das Schöne.
Einfach, als wäre es ein Gag, der in den 90ern angesetzt worden ist. Nur für mich, dass ich an dem Tag drüber lachen
kann. Wurde halt lange anerzählt, der Gag. Aber das Schöne finde ich ja auch, dass sogar ein Foto von Karl Ransayer auch mal eine Zeit lang auf der Webseite des Bundestags existierte.
Warum?
Nee, ich glaube, irgendein Programmierer hat sich einen Scherz erlaubt und da einfach Karl Ranseier als Abgeordneten des Bundestags mit eingeschmuggelt. Ich weiß nicht, ob es immer noch, wahrscheinlich nicht mehr, aber es ist Jahre her, hat dann auch damals so im kleinen viralen Rahmen die Runde gemacht. Fand ich immer ganz nett. Aber lassen Sie uns mal vorne anfangen. Also RTL Samstagnacht lief immer logischerweise samstags um 23.15 Uhr bei RTL. Und zwar vom 6. November 1993 bis zum 23. Mai 1998. Eigentlich gar nicht so lange. Ne? Aber es kam einem irgendwie vor, als ob das immer da war in unserer Kindheit und in unserer Jugend. Und war eigentlich die ganz krasse Gegenveranstaltung zu der Wochenshow in Sat 1. Also die liefen ja beide immer samstags. Und die Wochenshow lief, glaube ich, um 22.15 Uhr und um 23.15 Uhr, dann für die Erwachsenen, gab es dann RTL Samstagnacht. Ich war immer Team Wochenshow und Samstagnacht. Ich habe beides geguckt. Ich habe immer rübergesappt.
Ich habe eh immer alles geguckt, aber Samstagnacht war für mich immer das Wichtige.
Das stimmt, ja. Also Wochenshow war eher so ein bisschen Klamauk. RTL Samstagnacht, da kam man sich auch schon selbst erwachsener vor, wenn man es geguckt hat, weil man, obwohl man das als Kind, also mir ging es so, noch gar nicht kannte, schon dieses Gefühl Late Night hatte. Und es war natürlich, auch das kannte ich zumindest, Sie vielleicht, ich nicht, es war einfach die deutsche Adaption von Saturday Night Live. Heute natürlich ein Begriff.
Ja.
Damals...
War mir damals schon.
Das dachte ich mir. Bei mir überhaupt nicht. Aber das gab es so. Das muss man deshalb erzählen, wir und andere alte Männer in unserem Alter auch immer noch fasziniert über diese Sendung. Weil das gab es damals einfach nicht im Fernsehen. Es gab noch kein Internet, wo man sich irgendwie Sachen aus den USA angucken konnte, Stand-ups oder so gespielte Sketche oder Parodien, aber alles so in eine Sendung gepackt mit diesem Late-Night-Mantel und einfach dieser Mix aus, da waren auch Live-Sketche auf der Bühne, es gab regelmäßige Rubriken, die dann einfach zum Kult wurden über die Jahre hinweg, es gab dann auch immer Stand-Up-Parts von Comedians, die man da vielleicht zum ersten Mal gesehen hat oder die dann halt auch schon bekannter waren, Rüdiger Hoffmann erinnere ich mich immer.
Ja, ich glaube, Rüdiger Hoffmann hat der Sendung tatsächlich recht viel zu verdanken.
Absolut.
Also ich habe gefühlt sein ganzes Programm bei Samstagnacht gesehen.
Ingo Appelt war sehr oft da, erinnere ich mich.
Ja, Ingo Appelt auch. Auch einmal tatsächlich die Familie Heinz Becker.
Stimmt.
Der kompletten Stimmt. Besetzung.
Das war dann auch für mich so ein bisschen Fremdschämen, wo ich dachte, okay, das versteht doch keiner.
Aber sie haben alle gelacht und sie fanden es alle super. Also es war ein richtiger Applaus. Man kann das heute noch auf YouTube nachgucken. Das lief. Und da bin ich heute auch noch so ein bisschen stolz drauf. Also RTL Samstagnacht hat auch Stand-Up-Comedy, glaube ich, als Begriff nach Deutschland erst so richtig in die breite Masse getragen. Die haben ja dann auch berichtet von dem kanadischen Comedy-Festival etc. pp. Die haben irgendwann ein komplettes Special von den Gewinnern dann auch gezeigt, weil die Deutschen gesagt haben, ey, die zwei sind ja sauwitzig, davon wollen wir mehr, wenn sie dann physische Comedy gemacht haben, die man hier halt super exportieren konnte. Dann sind die hier ja auch mal vor deutschem Publikum aufgetreten. Das war damals eine ganz andere Bewegung. Und ich erinnere mich auch noch an eine Schlagzeile, wo, oder ein Interviewauszug, ich glaube mit Hugo Egon-Balder oder Jackie Drexler, wo dann die Frage aufkam, und das war zu der Hochzeit von Die Doofen, also Wiegald Boning und Olli Dittrich, und auch die Hochzeit von Samstagnacht, das gesagt worden ist, aktuell kennen in Deutschland, ich lass es 58% sein, irgendeine Zahl, kennen den Namen Wiegald Boning. Wir glauben, da geht noch mehr. Ja, und das war schon für ein paar Jahre, war das so das dickste Ding. Das hat tatsächlich Comedy und Fernsehen für mich in Deutschland schon nachhaltig geprägt. Und mir war das auch nur bewusst, dass es Saturday Night Live gab, weil ich durch Zufall die ganzen Filme dieser Comedians, die bei Saturday Night Live waren, mochte. Also sei das Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Belushi, die ganze Ghostbusters-Riege, die waren ja alle bei Saturday Night Live oder ähnlichen Formaten zumindest. Und viele Figuren, wie zum Beispiel die Blues Brothers oder die Coneheads, hatten ja ihre Geburt tatsächlich in Saturday Night Live. Die Figuren wurden von den Comedians da erschaffen und in Sketchen eingebaut und später hat man daraus dann eine Komödie gemacht. Und das hat man irgendwo im Rande dann mal so mitbekommen oder mal einen Auszug von einem Sketch irgendwo gesehen. Deswegen kannte ich diesen Namen und ich habe mich bis heute, ärgere ich mich, dass es nie jemand geschafft hat zu sagen, im normalen Fernsehen Komm, nachts um 3 Uhr. Lass uns doch einfach Originalfolgen ausstrahlen von früher.
Gab es, glaube ich, mal eine kurze Zeit.
Ja, eine Sendung.
Ja, ja.
Ich erinnere mich an eine Sendung, so ein Spezial, wo man verschiedene Clips anmoderiert hat von einer Runde mit Leuten, die ich hoch respektiere, wo ich mich bis heute frage, warum denn so? Das lag nicht an den involvierten Leuten. Die waren nämlich alle sehr gut. Ich weiß noch nicht mehr, wer es war. Aber ich weiß, dass ich Respekt vor denen hatte. Ich war nur so, ich brauche das drumherum nicht. Wenn, dann bitte vorher und dann am Block einfach Saturday Night Live zeigen, weil es fehlt dann dieser komplette Show-Charakter, wenn man nur die Sequenzen rausnimmt. Weil für mich ist die Faszination nicht, heute war Sport besonders gut, sondern die Faszination der Sendung ist, dann kommt Sport mit Olli Dittrich, dann kommt irgendwie das Gespräch von Nonchef und Stefan Jürgens, die sich einfach nur dumm unterhalten und dumm wieder weggehen. Und dann kommt Szenen einer Ehe oder Szenen einer Zehe, wie es richtig hieß in Samstagnacht. Und dann kommt ein Auftritt von Die Doofen am Schluss zum Rausschmeißen. Dieses Gesamtpaket war einfach das Tolle. Es haben jedes Mal, wenn dir der Sketch nicht gefallen hat, dann war der nächste vielleicht super. Oder wenn der besonders dumm war, war der nächste vielleicht besonders intelligent.
Es hatte eine unfassbare Schnelligkeit. Einige Gags sind richtig gut gealtert. Also ich finde gerade die ganzen Sachen mit Olli Dittrich, Wiegald Boning, zwei Stühle, eine Meinung, das kann man sich heute auch noch sehr gut angucken. Aber viele natürlich, also andere waren auch komplette Rohrkrepierer, muss man auch mal sagen, ne? Diese Live-Sketch, ja, da war auch viel Schrott dabei. Aber wir sind jetzt hier schon mit der Kettensäge unterwegs. Ich will einfach noch mal so Fakten aufbauen, weil wir voraussetzen müssen, dass nicht jeder, der uns hört, vielleicht noch RTL Samstagnacht so kennt, also vielleicht mal einen Clip gesehen hat. Aber wir müssen uns noch mal überhaupt bewusst machen, warum kamen wir eigentlich von Hugo Egon Balder auf RTL Samstagnacht, weil Hugo Egon Balder nie selbst vor der Kamera stand. Das war nach der Alles-Nichts-Oder- und Tutti-Frutti-Zeit, sondern er war Produzent dieser Sendung. Zusammen mit Jackie Drexler, auch heute machen die beiden immer noch zusammen Fernsehen. Und jetzt kommt für mich, das ist ja immer das Schöne, wenn man sich so ein Thema dann so ein bisschen oberflächlich einliest, sprich mal die Wikipedia auf. Wer hat das noch mitproduziert, RTL Samstagnacht? Roland Kaiser hat nämlich zusammen mit Jackie Drexler die Produktionsfirma Pacific Productions gegründet, die RTL Samstagnacht produziert hat. Und Hugo Egon Balder war wiederum mit seiner Firma Mint, hieß die Produktion, als Co-Produzent mit drin. Also eine ganz abstruse Kombination. Und jetzt kommt der nächste Plot-Twist. Wissen Sie, was Pacific Productions ebenfalls zu diesem Zeitraum produziert hat?
Ich werde nicht überrascht, wenn Sie sagen.
Vor allem, weil es nämlich auch ein sehr prominenter Sketch in RTL Samstagnacht war, und zwar gespielt von Tanja Schumann. Schreinemakers live für Sat.1.
Ich nicke.
Ja, das finde ich immer das Schöne, wenn man sich das nochmal anguckt. Genau, und diese ganzen Sachen hier, Schlotter die Gruselshow, Holdrihö die Alpenshow, Peng die Westernshow, Aloha die Südseeshow, alles produziert von Pacific Productions. Also es haben alles die verbrochen. Oder auch sowas wie hier, Talk im Studio, Der heiße Brei mit Jochen Busse, Polit-Talkshow für Sat.1.
Der heiße Brei mit Jochen Busse.
Unfassbar, was da alles dabei war. Karls Kneipe, Personality Show mit Karl Dall. Die RTL-Nachtshow mit Thomas Koschwitz haben die auch produziert.
Die war ja gut.
Die hat auch gute Quoten. Ja, total. War Deutschland noch nicht reif genug. So, und dann will ich noch auf das Ensemble eingehen. Also es gab natürlich auch da so ein paar Leute, die dann später nochmal dazu kamen. Aber grundlegend blieb es eigentlich über die Jahre relativ konstant. Es war Wiegald Boning, es war Esther Schweins, Olli Dittrich, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Mirko Nonchef, das Faultier.
Wieso ist Mirko Nonchef?
Ja, es könnte Faultier. Mirko Nonchef ja auch sein, theoretisch. Und dann habe ich hier einen Namen, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Steht nur 1993 dabei, Sabine Aulmann. Hat auch keinen Wikipedia-Eintrag.
Da muss ich jetzt mal nachschauen. Das muss ich jetzt aber auch mal.
Also, dass uns noch was bei RTL Samstagnacht.
Sabine Aulmann. Ja. Ich brauche ja nur ein Bild, um mich dran zu erinnern zu können.
Ja, hier gibt es auch dieses Pressefoto mit dem Ensemble und da ist sie mit dabei. Aber in der ersten Sendung gehörte sie zum Ensemble. und musste frühzeitig gehen.
Okay, Tommy Kappa ist schon dabei, das kann es nicht sein. Ich suche wirklich noch nach diesem Foto. Können Sie mir, oder steht das in der Wikipedia?
Ah nee, das ist Tommy Kappa. Ah, Entschuldigung.
Du liebst.
Ich hab's nur im Kleinen gesehen. Ach. Nee, dann
gibt's, ich glaube, ich habe
ein Foto.
Also hier ist eine Dame dabei, die mir jedenfalls nichts sagt. Das ist ja auch ein Bild, Hermes. Ja, sehr gut. Mit Esther Schweins, Tanja Schumann und ich vermute, aber ich kann mich auch an sie nicht erinnern. Aber ich muss definitiv dann doch mal meine, ich habe ja die alle Folgen Blu-ray irgendwo rumliegen, dass ich da mal reinschaue und dann nochmal berichte. Aber ich kann mich nicht an sie erinnern.
Leider. Dann aber schon genannt, ja auch hier schon im Interview von Ihnen perfekt abgearbeitet den Lebenslauf. Tommy Krabbeis, der kam 1995 dazu. Ja. Also eigentlich nur 2 Jahre nach Start, aber das war schon gefühlt so, oh, der kam spät dazu.
Ja, das hat sich angefühlt wie, das ist ja neuer.
Genau.
Das habe ich auch im Interview nochmal, also ich habe sehr versucht, sehr diplomatisch zu verpacken, aber in meinem Alter war ich damals so, ich weiß nicht, ob ich den da will.
Hat sich irgendwann.
Hat sich aber dann sympathisch ins Herz gespielt, weil er halt was gekonnt hat, was die anderen nicht konnten. Er war halt akrobatisch begabter und hat sich dann darauf fokussiert.
Und richtig. Das war nicht gut. Und hat dann natürlich auch seine eigenen Rubriken auch sehr oft mit Mirko Nonchef zusammen gemacht.
Ja. Das war sehr sinnvoll. Dadurch fand ich auch Nonchef tatsächlich, hat dadurch eine neue Ebene bekommen, denn er hat, also was ich immer gehasst habe, aber akzeptiert habe, weil es so verrückt war, war sein Wetterman. Also das war wirklich. Wetterman war so, dass die Sketche kann man heute nicht mehr gucken. Die funktionieren auch nur vor Live-Publikum, weil sich jeder gefragt hat, was zum Geier macht der
Mann? Man wusste es nicht.
Wir haben ja Wetter. Hier haben wir, das war's. Das ist die ganze Nummer. Mhm. Das Kostüm und Wetter. Das ist schon, also, das geht doch nur, wenn man so unter Strom steht wie Nürk und
aber das hat es eben auch ausgemacht. Ich habe auch so eine Nummer einfach gekauft, weil sie nur 2 Minuten gedauert hat und dann war sie wieder vorbei. Ja. Und ansonsten hätte man das natürlich überhaupt nie bringen können. Und für mich auch immer noch ganz groß, und das war spätestens der Moment, als ich Tommy Krabbeis richtig abgefeiert habe, war die Rubrik Far Out mit Mirko Nonchef, wo die beiden einfach immer die neuesten US-Trends irgendwie nach Deutschland brachten. Und ich weiß noch, dieses abgefahren kranke Kameraführung, alles so mit von unten und geschwenkt und mit Reißzooms. Und dann gab es immer dieses Intro, Far out, the hottest trends in town. Mit so einer ekelhaften Hand, die durch so eine Farbe durchkam. Und dann
das Bild davon hat Herr Krabbeis, glaube ich, neulich noch auf Social Media irgendwo gepostet, wie das zustande kam. War ja einfach nur die Hand, die irgendwo durchgegriffen hat und dann war da eine eklige Farbe
drauf. Und dann haben sie sich immer begrüßt, hey, hier ist die Oberton des Blätter. So, und damals durfte man das noch sagen. Jedenfalls, das ist für mich eigentlich aber das perfekte Konstrukt, was RTL Samstagnacht so ausgemacht hat, weil es war eine Serie, die immer mit dem gleichen Endgag spielte, aber immer anders hingeführt hat. Ne? Und bei Far Out war das immer der Klassiker. Man hat sich immer überlegt, welche neue Extremsportart präsentieren sie uns heute? Und dann war es einfach so was Dummes wie zum Beispiel Extrempissing. Ja, und dann standen sie einfach oben und haben runtergepinkelt auf die Oberleitungen der Bahn, ja, und wurden dann unter Strom gesetzt. Und es endete immer damit, dass beide gestorben sind und dann kam irgendwie so eine schwarze Tafel, Far Out. Puh. So. Also das war immer so der Abschluss. Total Banane, aber es war einfach dadurch, dass es so einfach in der Kontinuität immer jede Woche stattfand, hatte das dann plötzlich, war so ein Meme. Es war ein Fernsehmeme, kann man sagen, ne? Jede Rubrik.
Ja. Far Out hat wunderbar funktioniert und zum Beispiel der Kontrast, weil das einfach das Hektischste war, was sie gemacht haben, direkt nach Wetter, ist eigentlich die Derek-Parodie, die nur davon gelebt hat, dass 2 Leute in gutem Make-up, nämlich Stefan Jürgens und Tommy Krabbeis, einfach nur Stefan und Jürgen gesagt haben die ganze Zeit.
Und ich, hey, und auch da muss man sagen, RTL Samstagnacht war mit der Wochenshow und mit TV Total, das waren so meine 3 Sendungen, die man dann montags auf dem Schulhof auch rezitieren konnte. Man hat montags auf dem Schulhof über die Sketche geredet und hat dann nochmal versucht, irgendwie Kentucky schreit Ficken nochmal nachzusprechen. Hat es natürlich nie hinbekommen. Und genauso war dieser Harry und Stefan Gag, was ja eigentlich daraus entstand aus einem Satz, der nie gefallen ist bei Derek. Nämlich, fahr schon mal den Wagen vor Harry. Ja, also Harry war immer der Assistent, Derek der Ermittler. Und ich weiß noch, dass es...
Der war auch vollwertiger Polizist.
Natürlich.
Der hat sich nicht so einen Leibeigenen gehalten. Nicht, dass das so rüberkommt. Deutsche Kriminalkommissare haben immer so einen Assi. Der kann eigentlich nichts, der holt uns Auto.
Und genau, Stefan Jürgens und Tommy Krappweis haben das irgendwann mal so ins Perverse getrieben. Das war, glaube ich, ein Live-Sketch. Standen sie irgendwo, ich erinnere mich noch, im Studio oben an zwei Fenstern und guckten dann da raus. Und es war wirklich dieses... Man hat schon gemerkt, beide mussten lachen, ja, weil das Publikum da war und schon lachte, weil jeder wusste, was kommt. Und es wurde dann so ins Perverse getrieben, dass sie, ich glaube, es war auch die letzte Folge von Derrick in RTL Samstagnacht, wo sie sich einfach nur angucken und dann sagen, Harry, ja, Stefan, wie heißt du eigentlich mit zweitem Vornamen, Harry? Stefan. Stefan, Harry, nein, Stefan, Harry, Derrick, Harry, und so ging es einfach weiter 10 Minuten und dann ging das Ding zu Ende mit Harry, ja, Stefan, halt schon mal die Fresse, Harry. So, das war das Ende von so einem 5-Minuten-Sketch. Ja. Großartig, wirklich.
Gab es nicht auch mal einen Gastauftritt von Original?
Ich glaube, Derrick? Ja. Ich glaube, tatsächlich. Also das war natürlich dann das ganz Große, wenn die Leute dann auch persönlich da waren, genauso wie Esther Schweins ja auch Piep mit Verona imitiert hat.
Und einmal, ich glaube, Margarete Schreinemakers war auch.
Ja, da man es ja produziert hat, was wir damals noch nicht wussten, waren die Wege kurz.
Also die Wege waren kürzer, ja. Ich weiß auch noch, ich habe mich ja irgendwann noch drin fotografiert, ich müsste ihn jetzt raussuchen wieder, den RTL Samstagnacht Pulli. Den wir vom RTL-Club bestellt
haben. Der gute alte RTL-Club,
ja. Scientology, RTL-Club.
Nintendo-Club.
Nein, Quatsch. Boah, ich bin immer noch sauer auf Mario. auf jeden Fall, heute habe ich einen Vergleich. Früher wusste ich nicht, wo man dies vergleichen soll. Ich war auch völlig verwirrt. Ich habe diesen Pulli angehabt, bin über den Schulhof gegangen und da wurde ich von mindestens 2 Mitschülern angesprochen, haben mich auf der Straße angesprochen und haben gesagt, also nur ganz kurz, ne? Also ich mag die Sendung ja auch, aber einen Pulli würde ich von denen nicht tragen. Und das war alles. Und weil heute weiß ich, wenn ich es vergleiche mit Leuten auf Twitter, die irgendwie nach einem Retweet oder nach einem Kommentar, dass man was gut findet, sagen, ja, so gut ist nicht, ne? Also find es schon in Ordnung, dass du was magst, aber du musst nicht auch noch drüber reden. Ist ja nur mein Job seit 10 Jahren. Aber ich spreche auch nicht zu Leuten auf der Straße und sage, du, also Adidas, ne, also jetzt mal unabhängig von den aktuellen Nachrichten, ne, Adidas, ja, die machen schon gute Klamotten, aber tragen muss man die doch nicht. Also lass die Leute doch anziehen, was sie wollen.
Ja, also damals war das auch so. Ich hatte zum Beispiel das Buch von RTL Samstagnacht. Fliegt bestimmt noch irgendwo rum. Und ich war da echt schon ein Riesenfan von dieser Sendung. Doch, definitiv.
Ich auch, ganz nur Frage. Ich hab die auch zum Teil auf VHS aufgezeichnet jedes Mal.
Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber nur ganz kurz, bevor wir ihn auch hier vergessen, es gab noch einen im Ensemble, der im letzten Jahr dazu kam, nämlich Marc Weigel.
Ja.
Marc Weigel hat dann auch, ich glaube, er kam für, in Anführungszeichen, Stefan Jürgens, der hat nämlich dann auch die News gemacht. Dann wurde es dann auch, glaube ich, die GNN, die Gute Nacht News. Das war so am Ende, das war so die letzte Staffel, wo ich dann auch dachte, irgendwie ist was anders. Das war zum ersten Mal so eine Enttäuschung, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist es anders. Ich will wieder so, dass es ist wie früher. Ja.
Es hatte seinen Charme so ein bisschen eingebüßt. Gleichzeitig dazu vielleicht wirklich das Interview nochmal hören mit Tommy Krappweis, weil er hat dann auch gesagt, ja, der Fehler, den sie gemacht haben, war, dass sie nicht regelmäßig neue Leute dazu bekommen haben von Anfang an, um das Ganze ein bisschen frischer zu halten, weil es sind ja dann wirklich 2 Leute dazu gekommen, muss man sagen.
Und das ist einfach sehr wenig. So ein Ensemble wirklich sehr wenig in der Zeit, das stimmt.
Ja. Vor allen Dingen nicht jeder ist ja, also das meine ich gar nicht als Kritik, aber dann sieht man auch gleich, also Wiegald Boning und Olli Dittrich sind 2 Leute, die halt selber Content generieren, ja, die selber dir bestimmt 20 geile Sketche an einem Tag schreiben können. Und jemand wie Stefan Jürgens und Esther Schweins, die sind ja dann auch Schauspieler geworden oder waren es wahrscheinlich auch schon längst, weil sie da ihre Profession suchen. Die schreiben dann halt keinen neuen Content. Du findest irgendwas, was mit denen gut funktioniert, machst das und dann irgendwann wird das natürlich dünner und ist vielleicht nicht mehr so geil. Und mit, wenn man nochmal zwei neue Bonings oder Dietrichs, klar, das ist einer in einer Million, wenn man mal ehrlich ist. Die beiden sind in meinen Augen Ausnahmetalente. Findest, die sowohl das eine als auch das andere können.
Und noch Musik machen können.
Die hätte man dann halt holen müssen. Das auch noch. Also das ist wirklich ein Hattrick gewesen
bei den beiden. Und es, also ich lese jetzt einfach nur so quer über die Wikipedia und es gibt wirklich so viele Dinge, die mir noch so im so präsent im Kopf sind. Und gerade Wigald Boning und Olli Dietrich, die kennt man vielleicht heute eher noch als, ach ja, Olli Dietrich, das ist der, der immer bei Harald Schmidt saß und einmal im Jahr hier seine ARD-Parodie macht. Und Wigald Boning sitzt bei Genial daneben im Panel. Das sind echt Ausnahmekünstler. Zwei Stühle, eine Meinung wurde damals, habe ich gelesen, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Nur die Rubrik innerhalb der Sendung. Ja, weil Olli Dietrich natürlich auch damals schon so in die Personen geschlüpft ist und dann als Franz Beckenbauer da saß. Ich habe mich weggeschrien. Olli Dietrich als Beckenbauer, als Boris Becker, als Michael Jackson. Oder auch komplett fiktive Figuren wie damals hier Mike Hansen, ja? Dieser Zuhälter von der Reeperbahn, großartig. Also wirklich fantastisch. Also, sowas hat man vorher im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Also dass ein deutscher Comedian sich so verwandeln kann. Und dann immer dieser absurde Wigald Boning, der da immer saß in selbstgeschneiderten Anzügen aus Aldi-Tüten oder aus sonst irgendwas, ja, und mit einem Anglerhut auf und immer dumme.
Und gleichzeitig die seriöseste Moderation der Welt im bescheuertsten Outfit aller Zeiten mit einer Bürste als Mikrofon.
Ja, ja. Und diese Außenreportagen, die er immer gemacht hat, ne, und Umfragen, auch eigentlich auch so der Vorläufer dieser ganzen Straßencomedy und Gag-Umfragen, die man ja heute immer noch sieht auf YouTube und Co. Also das war schon wirklich ganz, ganz groß und ja, auch viel Scheiße dabei, aber das meiste davon war echt legendär. Und ich lese hier gerade die Abschlussfloskel, denn man hat sich ja auch immer, es war auch schon so ein bisschen wie Switch Reloaded, so ein bisschen immer Medienkritik auch mit drin. Oder man hat sich viel bestehende Sendungen einfach verschiedene Elemente bedient. Zum Beispiel bei Zwei Stühle, eine Meinung war ja immer der Abschlusssatz von Wigald, bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Damals in Abwandlung an eine Sendung von RTL, da hat nämlich ein Moderator immer gesagt, bleiben Sie dran, ich zähle auf Sie. Ja, das war
war das
Olaf Meiser? Kracht, der den heißen Stuhl moderiert hat.
Der heiße Stuhl ist auch so ein Ding, wo ich immer, das war doch auch früher Explosiv.
Genau, das war Stuhl. Das,
ja. So hieß die Sendung, bevor es Explosiv als Magazin überhaupt gab.
Ich glaube, es gab Explosiv das Magazin und den heißen Stuhl als Talk-Version.
Genau. Und ich glaube, der heiße Stuhl war zuerst da. Der heiße Stuhl war ja, also der hat mir als Kind so ein bisschen Angst gemacht. Aber war ausgequetscht, aber war es eigentlich hart, aber fair, nur mit weniger Menschen.
So ungefähr, nur ein bisschen mehr auf die Fresse. Dann hier die Samstagnacht-News, wie eben schon angesprochen von Ihnen. Wetter, Wetter, Wetter mit Mirko Nonchef. Man hatte natürlich auch die klassischen Elemente drin. Dann den Sport mit Olli Dietrich, als Olli immer auf diesem großen Fußball, auf diesem Plastikfußball versucht hat zu balancieren.
Ganz ehrlich, das war der Moment, wo ich gedacht habe, Olli Dietrich ist einfach der Meister des Pokerface, weil die Leute sind durchgedreht. Ab der zweiten Ausgabe von Sport haben die schon gelacht, da hat er nur mit der Augenbraue gewackelt. Und er hat trotzdem vor Publikum, also natürlich war alles geschnitten, weil es war ja live Tape, also nur vor Publikum aufgezeichnet. Aber er hat, glaube ich, damit am besten umgehen können von allen. Er hat einfach da gesessen, so, ja, die habe ich jetzt unter meiner Kontrolle.
Hier eiskalt durchgezogen. Und auch wenn Er hat ja dann auch nach dem Intro, nach dem Opener vom Sport immer schon so eine kleine Pause gelassen, ne? Und irgendwie das Publikum, erinnere ich mich auch dran, immer gerufen, Olli! Und dann er, ja, halt die Fresse. Ne? So, immer ganz spontan drauf reagiert.
Das kam einmal, ganz trocken. Und einmal, das war mein absoluter Favorit. Da haben wirklich ganz viele Frauen vor allen Dingen gerufen, Olli, Olli! Also, passt auf, der Onkel geht. Das war unglaublich.
Ja. Eis schnell kaufen, weil sonst schmilzt.
Eine Warnung an alle Skifahrer.
Achtung. Das ist einfach komplett dumme Wortwitze. Aber wenn ihr RTL Samstagnacht nicht kennt und das jetzt hört oder euch vielleicht daraufhin einfach mal ein paar Sachen anguckt, dann, das sagt auch sehr viel über unseren dummen Humor aus, muss man wirklich sagen. Ja. Das hat uns halt einfach geprägt. Das ist dieser Nonsens, der aber trotzdem genial einfach war. Oder auch beim Sport immer der Klassiker, Pucki ist weg. Ja, der Eishockey-Puck. Und dann hat er da irgendwie 2 Minuten drüber referiert, mit grandiosen Texten. Wahnsinn.
Also Pucki ist weg, ist quasi der Karl Ranser, ja, die ewig recycelte Todesansage des Sports, weil es genau das gleiche Prinzip. Und ich habe die Bundestagsseite mit Karl Ranser ja nochmal rausgefunden. Im Internetarchiv kann man sie noch finden. Ich habe sie Ihnen geschickt. Wir können das gerne im Blogpost auch verlinken. Und das ist, glaube ich, schon die Seite Reloaded, weil das habe ich in einem Forum, habe ich den Link gefunden. Der Link war aber tot und den habe ich dann ins Webarchiv gepackt und da nochmal gefunden. Da stand nämlich drin, er ist wieder da, aber jetzt mit Brille. Es hat jemand mit Paint eine Brille auch noch über Karl Ranser drüber gemalt.
Jakob Maria Mierscheid.
Es ist wirklich eine komplette Biografie drin. Also es ist wirklich wirklich schön. Katholisch, Volksschule, Morbach-Schneider-Lehre, auch schön. Hier, katholisch verwitwet, 4 Kinder. Geboren am 1. März 33.
Ja, also das waren halt schon echte Klassiker, ne? Und da hat wirklich jeder drüber geredet. Ich gehe hier noch gerade die Rubriken durch, hier Wiegalds Welt, ne? Das war so dieses ganz Abgedrehte, also wirklich immer versucht hat, Außenreportagen zu drehen. Dann Derek hatten Sie jetzt eben schon erwähnt, Far Out hatten wir jetzt schon, Schreinemakers, Piep hatten wir, Teleshopping, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, die Hobbythek, ja natürlich, Olli Dietrich als Jean Pütz mit diesen legendären, ich hab da mal was vorbereitet, ich gehe jetzt hier mal rüber. Ja? So.
Aber eine Sendung, die sich fast schon selbst parodiert, also es ist wirklich, Jean Pütz bietet so viel Fläche, um da irgendwas zu machen. Das ist
und das,
der Hammer gewesen. Szenen einer Ehe, Szenen einer Zehe.
Das habe ich damals auch nie kapiert. Auch Wilhelms Woche mit Stefan Jürgens, das war ja eine Parodie auf Roger Wilhelmsens Woche. So hieß die Sendung damals, die er moderiert hat, wo alles halt mit so einer sehr geschliffenen Rhetorik dargestellt wurde. Habe ich damals natürlich nicht kapiert, warum, was die Rubrik sollte. Und ja, und dann natürlich legendär, so kamen wir hin, Kentucky schreit Ficken. Das war einfach so ein Running Gag auf dem Schulhof mit diesen verwechselnden Anfangsbuchstaben. Und da wusste ich bis heute tatsächlich nicht, wie man denn auf diesen Sketch kam. Und ich behaupte einfach, die Sketchreihe, die war auch viel zu früh. Das war 97 und basiert natürlich, das muss man zum einen wissen, dass das ja in einem Fastfood-Laden spielt, ja. Und zwar von Kentucky Fried Chicken, was in Deutschland da quasi niemand kannte. Heute ist es auch anders. Und Stefan Jürgens stand da immer hinter der Theke und hat dann halt hier mit diesen, mit den Buchstabenverdrehern gearbeitet. Dann kam immer Olli Dietrich und dann war der Gag zu Ende. Ja, eigentlich total dumm.
Dann kam Olli Dietrich und dann war der Gag zu Ende. Schön zusammengefasst.
Aber was ich gar nicht wusste, wie kam es denn dazu, dass man da zu diesen Buchstabendrehern fand, in Verbindung mit einer Fastfood-Kette? Wussten Sie es?
Wenn Sie es rausgefunden haben, sagen Sie es. Ich habe das Buch in meinen Händen
und trotzdem weiß ich nicht. Ganz klar, der Klassiker war natürlich immer das Ende. Das hat er aber gefickt eingeschädelt. So, Aktionswochen bei Kentucky schreit Ficken. Inspiriert von einer Werbekampagne der 90er von McDonald's, die wohl mit Werbesprüchen gearbeitet haben, wie zum Beispiel Dol hier den Polo oder Bauter Lunte Polos. So kam es. Das kannte ich überhaupt nicht, aber eigentlich schon fast noch legendärer, dass daraus, das, was man überhaupt gar nicht kannte, und eine Fastfood-Kette, die man nicht kannte, der Gag trotzdem funktioniert hat, weil es einfach scheiße witzig war. Sorry. Es ist halt wirklich grandios. Und das hat so in die Alltags- und Jugendsprache Einzug gehalten, dieses Hallo, hallo Sie.
Wollen Sie eine Gliedmitschaft gewinnen? In einem Klitnisfupp? Stiegelütze machen? Bis Sie aussehen wie Arnold Warzenschäcker? Ist einfach, vor allen Dingen, finde ich schön, dass hier sogar noch ein englisches Wortspiel drin ist. Klitnisfupp. Mhm. Weil Klit ist ja Klitoris im Englischen. Schön.
Ja. Alles drin. Ich glaube, so im Großen und Ganzen sind wir durch. Ne?
Ja, man will es einfach danach auch wieder gucken, aber man hat auch immer ein bisschen Angst, dass man dann ein bisschen enttäuscht ist, weil die Sendung natürlich langsamer ist, als man es gewohnt ist und man zwischen den Highlights vielleicht ein bisschen Füller hat.
Ja, das stimmt, aber auf Super RTL laufen manchmal heute noch so als Füller, wenn man so 5 Minuten irgendwie überbrücken muss, weil zu wenig Werbung ausgebucht ist oder was weiß ich, sieht man immer noch, nennt sich Comedy Total und da sind alte RTL Samstagnacht-Sketche drin. Und meistens funktionieren die immer noch sehr gut. Also meistens sind es dann wirklich 2 Stühle, eine Meinung, was man immer super weggucken kann. Und das geht natürlich, wenn man sich jetzt so eine alte Folge News anguckt. Das ist halt alles auch ja auf tages- oder wochenaktuelle Dinge der 90er bezogen. Das bringt nichts mehr, um ehrlich zu sein. Aber ja, das ansonsten kauft euch gern die DVD oder guckt mal auf YouTube, was ihr noch so findet, wenn ihr die Erinnerung wieder auffrischen wollt. Ich glaube, RTL Plus, also das neue RTL Plus, hat auch mal zum Start vor 1-2 Jahren so ein Best-of immer gezeigt, immer samstags, lief aber offensichtlich nicht so gut. Ja, war auf jeden Fall ein Vorreiter für alles, was man heute comedy-mäßig im Fernsehen noch sieht. Große Bühnen geebnet für Leute, die im Ensemble waren, für Leute, die Gast waren. Und hat definitiv, ich glaube, da kann ich auch für Sie sprechen, unseren Humor sehr, sehr, sehr geprägt.
Ja, also ganz ohne Frage. Man könnte vielleicht sogar behaupten, dass wir unseren Humor so ein bisschen mitentdeckt haben mit RTL Samstagnacht, weil da waren wir ja schon alt genug, um irgendwie eine Prägung gehabt zu haben. Aber dass dann um die Ecke so ein Quatschprogramm kommt, was sehr kreativ gleichzeitig war und dann doch wieder trocken und einfach gut gemacht in vielen Sketchen, natürlich nicht in allen, aber vor allen Dingen, sie haben sehr viele Dinge ausprobiert, die in Deutschland noch keiner gemacht hat und das hat sich dann auch hochgesteigert. Also im letzten Jahr war vielleicht ein bisschen die Luft raus, aber ich erinnere mich noch sehr spät im Programm an einen Sketch, der einfach nicht aufhören wollte, wo immer noch mal neue Figuren dazu kamen und es nicht und nicht mehr aufgehört hat. Das habe ich danach auch lange in den USA so nicht wahrgenommen, wo jemand, ich weiß nur noch, dass jemand eine Pizza bestellt hat. Und dann stand sofort Wiegald Boning vor der Tür und hat gesagt, hallo, Pizza Blitz. Und war von einer Sekunde da. Und lustigerweise war das ein Mega-Gag, weil vorher schon so viel krass.
Aber da merkte man auch sehr viele Parallelen zu diesen ganzen alten Live-Sketchen, zum Beispiel von Rudi Carrell in den 70ern und 80ern. Ne? Also wo dann auch immer das so ins Absurde teilweise getrieben wurde oder von SketchUp oder sowas. Ne? Bis dann irgendwie so dieser Plot am Ende kommt, diese Auflösung, die so absurd ist, aber weil dieser Sketch dann so überzeichnet war, war es schon wieder lustig. Also das war irgendwie eine ganz komische Dynamik, die das dann annahm. Und allein da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass Wiegald Boning und Olli Dittrich dann als die Doofen eigentlich geboren in dieser Sendung erfolgreich wurden musikalisch und Alben damit verkauft haben, Lieder, die Welt nicht braucht. Ja.
Melodien und für Melodien.
Ich würde behaupten, auch wenn man diese Sendung damals nicht gesehen hat, kennen heute immer noch viele den Song Mief.
Ja, Mief war ein absoluter Hit. Ich muss mal gerade gucken.
Ich hatte das Album damals. Das war Pflichtkauf.
Singles. 19 Wochen auf der 1, Mief, als Single. Also
das Album war ein Pflichtkauf damals. Also
Ich hatte, glaube ich, eine Kassette davon.
Wir hatten ja nichts.
Ich hatte mehr Möglichkeiten, Kassette abzuspielen. Nee, CD war für mich halt oft ein unpraktisches Medium, bis der PC da war und so ein guter, tragbarer CD-Spieler. Aber ich weiß, dass ich eins davon auf Kassette hatte und das erste Fußballlied, was ich je mochte, als jemand, der kein Fußball mag, ne? Volltreffer, Volltreffer, wieder mal ein Tor, weil das war so schlau auch, dieses Lied zu schreiben, weil Fußballfans können es hören, Karnevalfans können es hören und dann ist es einfach eine schmissige Nummer noch dazu. Schmissige Nummer, er zeigte, wie alt er war. Und ist einfach, die Songs sind halt auch nicht schlecht. Sie sind natürlich alle bewusst dumm sehr oft, aber sie sind sprachlich interessant gemacht. Fast jeder Song hat ein Gimmick. Es sind Gags dabei, die richtig
gut
sind.
Ja, aber so war also, ja alles bei Samstagnacht. Ne? Auch wenn ich jetzt hier nochmal die ganzen Karl Ranseier-Geschichten hier lese. Er starb als erfolgloser Kapitän, weil seine Schwimmweste nicht kugelsicher war. Als erfolgloser Diktator beim Versuch, seinen Schäferhund Fass zu nennen. Da habe ich übrigens den Gag. Oder als
Das ist unfassbar.
Sehr gut.
Einen unsichtbaren Hund.
Ja. Oder, oder als erfolgloser Schönheitschirurg an einer großen Portion Skalpellkartoffeln.
Oh, Skalpellkartoffeln. Einfach das Bild, das
man. Und ich bin jetzt noch gerade hier auf dem Fernsehlexikon von Stefan Niggemeier. Der hat das ja unter anderem geschrieben. Und er hat auch Hugo Egon Balder. Also es gibt ja zu jeder Sendung dann so einen Eintrag im Fernsehlexikon. Und er hat auch Hugo Egon Balder gefragt, wie er denn so das Ensemble gefunden hat damals. Im Übrigen fast 2 Millionen Zuschauer auf dem Sendeplatz um 0 Uhr. Damals lief es noch um 0 Uhr. Dann hat man es vorverlegt. 2 Millionen. Das ist ordentlich. Und Hugo Egon Balder hat gesagt, auf einer Party sah ich einen jungen Mann, der sang, der Hai mit dem dritten Bein, der hat 3 Beine. Das war Mirko Nonchef. Und ich dachte, so einen gibt's ja wohl nicht, der hat echt ein Rad ab. Und dann kam noch Wigald Boning, von dem hieß es da, tritt ein Typ auf, der was über Garagentore erzählt, 5 Minuten lang. Da habe ich gedacht, der ist ja noch bescheuerter und haben engagiert.
Sehr gut. Und was ich nicht wusste, die Doofen, also Boning und Dietrich, kannten sich schon vor der Sendung, vor Samstagnacht, laut Wikipedia wohlgemerkt, alles zitiert. Ich muss gerade gucken, haben sich in Hamburg begegnet und Boning hat vorher nach dem Abi in 2 Bands als Punkmusiker gesungen und Dietrich hatte Soloplatten veröffentlicht, das wusste ich, da gibt es auch sehr, sehr, ich sag mal, in der Zeit hängen gebliebene Musikvideos, aber als Komponist war er relativ erfolgreich und hat in der Plattenfirma gearbeitet und sie haben sich dann im Hamburger Quatsch Comedy Club, den es damals schon gab, halt nicht als Sendung, haben sie sich getroffen und sind sich da begegnet und haben dann zusammengearbeitet. Das finde ich schon schön. Also das ist ja wirklich eine Partnerschaft, die dann ewig gegangen ist. Hart.
Ja.
Prinzessin de Bahia
Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall?
Ich baue euch ein Haus aus Schweinskopfsülze.
Ich kann sie, alle noch
auswendig.
Toastbrot, Baby.
Aldi-Tüten-Träume.
Nee, das war schon Melodien für Melonen. Das habe ich nicht mehr. Fand ich nicht mehr so gut, das Album.
Die Unterscheidung habe ich nicht so richtig im Kopf. Aber das ist, ja, also mit den Playlists haben wir damals die Damen
besetzt. Deshalb hat es nicht geklappt. So, das war unsere Retro-Coup zur RTL Samstagnacht. Immer mal wieder hier ja auch Thema und immer mal wieder fällt hier auch ein kleines Zitat, das ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser einordnen könnt. Uns hat Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen in der Zeit zu reisen und mal gucken, was wir dann das nächste Mal uns vorknüpfen.
Oder wen. Ja. Komm mal her, du. Gut, mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch das nächste Mal und bleibt sauber, bleibt gesund.
Bis bald. Bleiben Sie dran. Pfeif aufs Gesicht.